It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 603, Steak Dinner. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rats. So, mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und wir werden heute über Wrestling sprechen. Wir werden natürlich aber auch hier erstmal, werden wir hier mal so ein Bierchen einschenken, denn es geht ja auf das Ende des Jahres zu. Und dementsprechend ist natürlich auch bald Zeit zum einen für unsere große Weihnachtsgala, aber natürlich dann auch kurz darauf Zeit, aufzulösen, die Jahresprognosen. Und eine Jahresprognose, nämlich eben vom Kinoi, die war, wie viele Biere wohl hier in einem Jahr bei Rats getrunken werden. Und ich glaube, wenn ich hier mal auf die Tabelle schaue, da ist immer noch alles möglich, dass dieser Tipp vom Kinoi, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Sternen wir den bewertet haben, dass das nach hinten raus noch passt. Denn Feuerzangenbowle zählt doppelt. Und ich bin mir relativ sicher, dass er jetzt keine Feuerzangenbowle aufhat, sondern wahrscheinlich ein Bierchen aufhat, ein Bier sich aufmachen wird. Dies und vieles mehr erfahrt ihr jetzt, denn wir schalten zum Wandsbeker Markt und da ist mir zugeschaltet der Nico. Hallo Nico!
Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder so weit, ich habe Feierabend. Und jetzt auch gerade ein Bier aufgemacht, Dennis. Diesmal in der 0,5er Flasche Störtebäcker Kellerbier.
Oh.
Ja, eiskalt, das ist heute in der Mittagspause. Die habe ich genutzt, die Mittagspause, bin über den Wandsbeker Marktplatz geschlendert und zum kleinen Edeka rüber, hab mir da schon ein paar Bierchen geholt, Dennis. Und bevor ich es vergesse.
Vorsorge ist die beste Sorge.
Da sagst du was. Als ich meine Runden drehte auf dem Wandsbeker Marktplatz, da kam mir. Ich war in Gedanken und man denkt während der Arbeit ja auch sehr viel nach, aber während der Pause vielleicht auch noch mehr. Ich musste ans Dschungelcamp denken, denn das Dschungelcamp, das ist ja, man weiß nicht, ob es stattfinden wird, es wird nicht in Australien stattfinden, es wird gemunkelt in Wales, Dschungelcamp, so in so einem Schloss, sag ich jetzt mal, da wollten sie eigentlich machen, aber auch da in Wales sieht es gerade nicht so gut aus, Corona-bedingt, diverse Maßnahmen greifen da und RTL lässt sich nicht lummen, versucht es jetzt in Deutschland stattfinden zu lassen, das Dschungelcamp. Und da dachte ich, auf dem Wandsbeker Marktplatz gehend, dachte ich nicht, ich hab ja gute Kontakte zu RTL, zu IP.
Wie oft die dich schon für den Bachelor angefragt haben, ne?
Ja. Und da wollte ich eventuell auch die Location Wandsbeker Marktplatz da mal vorschlagen, mal pitchen.
Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht tatsächlich schon zu hart ist. Aber wenn es irgendwo in Deutschland Kakerlaken gibt, in freier Laufbahn, dann ist es natürlich zum einen Oberhausen, der auch sehr großflächig um die Turbinenhalle rum. Und das wissen ja viele nicht. Es gibt ja bei diesem Weihnachtsmarkt, der standesgemäß immer am 1. Juli des Jahres da am Wandsbeker Markt startet, gibt's ja auch,
wie manche Leute auch sagen,
Juli. Besonders ältere Leute sagen das, glaube ich, sehr gerne. Also am 1. Juli startet da ja am Wandsbeker Markt immer der Weihnachtsmarkt. Und was viele nicht wissen, ist, normaler Weihnachtsmarkt, der hat ja so gebrannte Mandeln und Crepe und natürlich Glühwein. Aber der Wandsbeker Markt, der war da natürlich viele Jahre schon voraus. Da gibt es ja schon seit vielen Jahren, Nico, du wirst bestätigen können, einen Stand mit frittierten, mit gebratenen, aber auch mit gedünsteten Tieren, würde ich fast sagen. Also zum Beispiel auch Kakerlaken, es gibt so kleine Mehlwürmer und sowas, ne?
Das ist Wandsbeker an sich ist weltoffen, der hat auch die Fühler ausgestreckt in Richtung Thailand, asiatische Länder, da wo...
Genau, wie auch die Kakerlaken auch die Fühler ausgestreckt haben.
Genau. Da wo solche Speisen wie... frittierte Kakerlaken etc. pp. Eine Köstlichkeit sind, die man da auf den Märkten erstehen kann für wenig Geld. Und was aber keiner weiß, diese Kakerlaken, die hier frittiert werden, die kommen gar nicht aus Thailand oder sowas. Das sind auch keine gezüchteten. Die kommen hier aus dem Wandsbeker Geäst, aus dem Wandsbeker Gehölz.
Ja.
Nicht weit entfernt von mir. Ich glaube, da waren wir auch mal irgendwann an einem meiner Geburtstage im Wandsbeker geäst, wo dann auch so eine Kiste Paderborner für mich versteckt wurde. Erinnerst du dich?
Also und meine Frau
ist auch deine Frau ging es nicht ganz so gut. Kommen die Kakerlaken her.
Ja, vielleicht hat es tatsächlich auch damit zu tun, ich habe es ja schon öfter erzählt, meine Frau trinkt ja eigentlich kein Bier und wenn dann nur so hochkandidelte Craft-Biere natürlich, aber so ein schönes warmes Paderborner auf Erdboden-September-Temperatur. Hat sie, glaube ich, erstmal zwei Flaschen getrunken, ne? Aber ja auch ein strammer Marsch, dann da irgendwie ausbuddeln und zurück und alles. Und dann gab es bei dir, glaube ich, ja noch ein bisschen Unterberg. Ich habe sie dann von dir zum Hotel, weil da wohnten wir noch nicht in Hamburg, habe ich sie tatsächlich mehr oder weniger tragen müssen. Die letzten Meter vom Aufzug in das Hotelzimmer musste ich sie sogar ziehen über den Boden, weil gar nichts mehr ging. Das Bett hatte ich dann die Nacht immerhin für mich, weil sie war schön auf dem Klo am Kotzen. Also vielleicht hatte sich da auch die ein oder andere, und da merkt man ja auch direkt, ne, so eine rohe Kakerlake, liebe aufpassen da draußen, liebe Redsaholics, so eine ungebratene, so eine rohe Kakerlake kann ich euch natürlich nicht empfehlen. Das ist keine Köstlichkeit. Aber vielleicht, man weiß ja auch, die durchschnittliche Kakerlake ist ja relativ schlau, im Normalfall oft schlauer als der durchschnittliche Wrestling-Fan. Ich würde nicht ausschließen, Nico, dass da so eine Kakerlake so eine Flasche Paderborner aufgemacht hat und dann hinter sich den Kronkorken wieder draufgezogen hat. Und das würde natürlich so eine Übelkeit auch erklären.
Sowieso, ne? Sowieso. Die Kakerlake an sich, die ist ja auch nicht so reinlich. Die wäscht sich ja jetzt nicht so wie wir, ne? Wir gehen jeden Tag duschen, oder manche gehen sogar baden. Die Kakerlake macht das nicht. Ja? Die Kakerlake, da sie es nicht macht, hat auch diverse Krankheiten. An sich dran, Sackratten und sowas alles, ne? Das volle Programm. Und wenn sie das dann in dieses leckere Paderborner Bier hinein transportiert hat und deine Frau, Mona, davon einen Schluck genommen hat, ja, da kann ich schon nachvollziehen, dass es einem da nicht so gut geht.
Ja, also scheiße ist sowas. Das ist echt scheiße. Die Kakerlake oder auch gesagt die deutsche Küchenschabe oder wie wir mit den großen Latinen-Inhaber unter uns sagen, Blattella Germanica. Das ist natürlich dann gerade, wenn es schön frittiert ist, vielleicht auch ein bisschen angebraten. Vielleicht auch mit so einer schönen Schwarzbiersoße, ne, wo du gerade davon sprachst, Störtebeker Kellerbier, kann ich allen nur empfehlen, wenn ihr gerne auch mal ein dunkles Bier trinkt, aber es nicht zu stark sein soll. Das Störtebeker Schwarzbier, das wahrscheinlich meistprämierte deutsche Schwarzbier. Und
easy, ja.
So eine schöne Kakerlake in so ein bisschen Schwarzbier, kann auch das Starkbier sein. Ne? Das Störtebeker Starkbier ist quasi eine stärkere Version des Schwarzbiers. 7,5%, schön röstig und so eine Kakerlake, vielleicht in so einem Wok, wenn ihr zu Hause so einen Wok habt. Ne? Da drin erstmal so ein bisschen Öl, ne? Am besten so, was ist ein gutes Öl, Nico? So ein bisschen so.
Da nimmst du auf jeden Fall so ein nussiges, so ein Erdnussöl.
Ja,
ein bisschen asiatische Richtung irgendwie, ne? Vorzutäuschen auch
dann. Schön heiß Erdnussöl, dann die Kakerlake rein. Kurz, aber scharf. Anbraten und dann so ein Schuss, am besten Starkbier, sonst Schwarzbier, so ein bisschen ablöschen. Also, ich würde jetzt am liebsten direkt die Sendung unterbrechen und zum Wandsbeker Markt mir dabei frisch was holen, aber. Ich bin gespannt. Also Dschungelcamp, wer jetzt immer bis jetzt gesagt hat, Mensch, ich komme hier aus Oberhausen oder ich komme hier aus Stuttgart oder so, das ist mir zu weit, ich schaff's nicht nach Hamburg, jetzt gerade in Corona-Bestimmungen, ne? Mutti, Angela Merkel hat gesagt, bleibt zu Hause. Also wenn ihr es nie geschafft habt, zum Wandsbeker Markt, die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass tatsächlich das Dschungelcamp live vom Wandsbeker Markt ausgestrahlt werden kann. Und Nico, andere Challenges, die man da ja auch machen könnte, wäre zum Beispiel die Straße abends, wenn da diese Rennen sind, zum Beispiel die Straße, die Wandsbeker Chaussee, probieren zu überqueren, ne, wenn diese Autorennen sind. Also
dann, mit verbundenen Augen zum Beispiel. Ja, solche Geschichten.
Also würde
sich mit den Tauben anlegen.
Mit den Tauben. Ja, oder Tauben, mal
an Taubenscheiße lecken.
Oder es schaffen, dass DHL tatsächlich das Paket zustellt, obwohl man da ist, also nicht unten im Sonnenstudio abgibt und so weiter und so weiter. Also wir kriegen problemlos einige Challenges zusammen. So, Nico, ich habe gerade hier unsere Bierliste aufgemacht und ich weiß nicht, was mich in der letzten Folge geritten hat. Irgendwie habe ich da hier mit meinem Kalender bin ich durcheinander gekommen. Ich habe gesagt, wir haben nur noch 6 Folgen dieses Jahr.
Hab ich mich auch ein bisschen gewundert.
Durchgerechnet, ja. Das ist ja nur kompletter Quatsch. Ich bin jetzt bei, nächste Woche ist noch eine im Oktober, 1, 2, 3, 4 im November und hier auch noch mal, je nachdem, wie es passt, sogar 5 im Dezember. Also wir haben noch 10 Folgen circa vor uns. Wir haben, ich habe es also eingetragen, wir haben bisher 49 Bier getrunken. Ich werde gleich noch sagen, was mein Bier ist, nachdem Nico hoffentlich vielleicht sogar erraten hat, was ich hier Schönes eingeschenkt habe. Das heißt, wir haben 49 getrunken, es fehlen noch 26. Das heißt, wir müssten, Nico, im Schnitt 2,6 Bier pro Folge trinken, aber Feuerzangenbowle zählt ja doppelt. Nico, und ich gebe dir einen Hinweis. Das Bier, was ich hier getrunken habe, das ist ein Bier, wo ich sogar das passende Glas zu habe. Nicht nur stiltechnisch, sondern ich habe von der Brauerei das passende Glas für dieses Bier. Und jetzt kommst du. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ich habe einen großen Schluck genommen, das vielleicht auch ein Hinweis sein kann.
Ja, man setzt man setzt an und da kommt auch was raus. Da kommt auch ein bisschen mehr raus als aus einer Flasche, wenn man davon trinkt, aus diesem Glas trinkt. Mhm. Es ist ein hopfiges Getränk. Mhm. Es ist ein nicht so hopfiges. Mhm. Es ist ein nicht so hopfiges Getränk.
Ja.
Es ist ein Kölsch.
Nein.
Sondern?
Es ist, ich habe viele Gläser, aber ich habe eigentlich keine gebrandeten Gläser. Also ich habe zum Beispiel natürlich die guten Störtebeker Gläser, ist kein Störtebeker Bier, aber ich habe, und das ist, glaube ich, das älteste Glas, was ich besitze, Nico, das ist ein Glas aus dem Jahre 2002. Und woher weiß ich das so genau? Weil vorne auf dem Glas draufsteht. 2002. Das heißt, bald wird dieses Glas sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Da freue ich mich sehr drauf.
Wird es dann kaputtgeschlagen, wie bei so einer wie so ein Polterabend?
Ich hoffe nicht. Meine Frau war letztens einmal kurz davor. Ich habe zwei glücklicherweise davon. Meine Frau war letztens kurz davon, vor ich auch schon mal. Deswegen, seitdem ich weiß, das ist bald 20 Jahre alt, gehe ich immer vorsichtiger damit um, was dazu führt, dass es häufiger fast kaputt geht. Ihr kennt das, ne? Wenn man besonders vorsichtig ist, normalerweise geht halt kein Glas kaputt, aber wenn man besonders vorsichtig ist, man denkt, oh, dann darf ich nicht kaputt machen, dann geht's kaputt. So, was ist das für ein Glas? Das ist ein
Pilz, komm.
Nein. Auf welchem Glas könnte denn die Jahreszahl draufstehen?
Der musste doch irgendwo gewesen sein. Weil ein Oktoberfest.
So. Oktoberfest 2002. Da hat mir unser guter Freund, der Kutzi, hat mir das damals, glaube ich, zukommen lassen, mitgebracht. Nämlich von der Brauerei Paulaner. Relativ kleine, unbekannte Craft-Brauerei, kennt vielleicht der ein oder andere.
Die denn her,
und da wir letztens hier im Männerabend das große Oktoberfest-Bier-Special hatten, so wie wir es jedes Jahr haben, hatte ich noch ein bisschen Reste da. Und da muss ich an dieser Stelle sagen, gut, die Saison ist jetzt vorbei, aber wenn ihr noch was findet, das Paulaner Oktoberfest-Bier war wieder mal das Beste. Also die letzten 3 Jahre immer vorne dabei gewesen. Ich glaube, 2-mal gewonnen, 1-mal 2. Platz. Die Jungs von Paulaner, man unterschätzt es oft, denkt so, große Brauerei, das kann nicht gut sein. Aber das ist richtig schön, denn das ist auch in diesem Jahr, war es mit großem Vorsprung, glaube ich, sogar Platz 1. Ist nämlich das einzige Bier, wo tatsächlich Hopfen reingefallen ist. Also das einzige Oktoberfestbier, wo tatsächlich Hopfen reingefallen ist. Also Nico, wenn du da noch was siehst, das Paulaner Oktoberfestbier, das kann ich nur empfehlen.
Ja, Bringer auf Kopfschmerz wahrscheinlich, ne? Aber
ja, das ist Oktoberfestbier generell, ne?
Ist immer eine gefährliche Angelegenheit, ne?
Ich hab's aber auch schon fast leer. Wir haben noch nicht über Wrestling gesprochen, ich hab das Bier aber schon leer. Ich hab aber noch zwei Oktoberfestbiere im
Kühlschrank. Die du auch jetzt gleich öffnen wirst.
Ich werde eins auf jeden Fall noch öffnen.
Finde ich gut.
So, ich nehme noch mal einen Schluck.
Ja, mach ich auch.
Wenn einer noch mal einen Schluck nimmt, nehmen alle noch mal einen Schluck. Es wird natürlich aber heute, ich glaube, wir haben schon die ersten 30 Minuten voll, ne? Wird heute natürlich aber auch
schön
um den professionellen Ringkampf gehen. Wir haben AEW mit wahrscheinlich einem der großartigsten Segmente, was jemals im professionellen Ringkampf aufgezeichnet wurde. Wir haben WWE mit vielen Segmenten, die man eigentlich so nicht aufzeichnen sollte oder würde. Aber wir haben auch am kommenden Wochenende einen Pay-Per-View. Das heißt, wir haben jetzt zum einen, Nico, am Sonntag den längsten Tag des Jahres. Denn, liebe Redzoholics, macht euch schon mal einen Knoten in euer Smartphone. Es wird am Sonntag, genau gesagt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wird die Uhr nämlich zurückgestellt. Das heißt, der Sonntag ist der längste Tag des Jahres. Ganz oft, also in der Chance von 1-7, fällt ja auch mein Geburtstag auf diesen Sonntag, denn die Uhr wird ja mal zurückgestellt am letzten Sonntag im Oktober. Mein Geburtstag ist der 26. Oktober, das heißt, relativ häufig dann und wann ist mein Geburtstag der längste Tag des Jahres mit 25 Stunden.
Das ist fast schon romantisch, ne?
Das ist fast schon romantisch, dieses Jahr nicht, denn dieses Jahr ist der 26. eben der Montag, aber er fällt dann quasi ja in dieses, Money in the Bank hätte ich fast gesagt, in dieses Hell in the Cell rein, weil es ist ja die Nacht von Sonntag auf Montag, dementsprechend am 26. Oktober Hell in the Cell, passend zu meinem Geburtstag. Und
wird das
auch
die Hölle?
Das wird sicherlich die Hölle. Denn wir werden noch drüber sprechen. Und ich habe die Matchcard hier mir schon mal geöffnet. Und da sind nämlich so illustre Matches drauf. Wie zum Beispiel The Fiend Bray Wyatt gegen T-Bar. Wer jetzt sagt, was? T-Bar, das ist der hier von Revolution. Man baut es erstmal ein bisschen langsam auf.
Dijakovic.
Genau, man baut es erstmal ein bisschen langsam auf. Man hätte jetzt davon ausgehen können, oder vielleicht macht man das dann bei The Survivor Series, oder nee, da wird's von. Also man hätte ja eigentlich Ali erwartet, ne, als der Anführer, aber Bray Wyatt erstmal gegen T-Bar. Ich war ein bisschen überrascht. Ich musste dann tatsächlich auch noch mal kurz bei Raw reingucken. Da gab's ja dieses Segment. Also Raw wird eröffnet von Bray Wyatt als auch von Alexa Bliss. Ja, von Alexa Bliss und dann auch von Bray Wyatt. Dann kam Revolution. Haben sie aber auch gedacht, wir greifen hier ganz oben an. Dann war Bray Wyatt und Alexa Bliss kurz weg. Dann gab es ein 8-Man-Tag-Team-Match gegen The Hurt Business. Und so ein Bray Wyatt, der ist wie so eine Geschlechtskrankheit. Ne? Man denkt, ist schon weg, ist aber dann doch wieder da. Und
Er war unterm Ring, liebe Zuhörer. Er war unterm Ring. Ja.
Und dann gab es eine Abreibung und jetzt schaut so aus, als hätten wir dieses Match bei Hell in a Cell.
Das haben wir. Ich war gerade, als du sagst, wollte ich es nicht glauben. Ich habe mal nachgeschaut gerade, denn heute Morgen stand es, glaube ich, noch nicht, zumindest auf der Wikipedia-Seite. Da waren erst 4 Matches gelistet, vielleicht war es aber auch gestern Abend. The Fiend Bray Wyatt gegen Tiba, Singles-Match, tatsächlich Match Nummer 5 auf dieser Pay-Per-View-Card. Eine Sendung SmackDown erwartet uns natürlich noch. Da wird bestimmt noch das ein oder andere Match hinzugefügt werden. Die Sache mit Retribution, ja, Macht es Sinn, sie jetzt erstmal verlieren zu lassen gegen das Hurt Business und danach gibt's noch ein Beatdown von The Fiend? Macht das Sinn? Und macht das Sinn, dass danach im Verlauf der Raw-Episode ein Backstage-Segment erscheint, in dem Ali sich als dieser mysteriöse Smackdown-Hacker, der hat man ja fast schon vergessen, er hat gesagt...
Aber wir haben es ja angesprochen, wir vergessen ja nicht.
Ja, er hat gesagt, er braucht hier nur ein Handy, er braucht ein Tablet, er hat alles im Griff. Er war übrigens der ominöse Smackdown-Hacker. Oh, ne?
Ich finde es ja, muss ja auch immer dann zugute geben, wenn sowas dann noch aufgelöst wird. Hätten sie ja nicht machen müssen, aber da war wahrscheinlich jemand sehr ambitioniert, hat gesagt, naja komm, das Kind ist eh im Boden gefallen, jetzt können wir ihn auch noch zum Smackdown-Hacker machen, dann haben wir das wenigstens aufgelöst und es wird nicht so, es gab in der WCW mal, also hier mit dem White Hammer, ne, mit diesem Auto, wer hat da wen angefangen, ich glaube, das wurde auch nie aufgelöst und sowas, ne. Aber hier hat man zumindest das Licht dann nochmal aufgelöst, aber du sagst schon richtig, Retribution, was ist da eigentlich los, ne, also T-Bar gibt hier auf im Full Nelson von Bobby Lashley, dann gibt's noch ein Beatdown und ich mag nicht schon zu viel vorwegnehmen für dieses Kicktipp-Tippspiel, dem ihr beitreten könnt unter www.kicktipp.de/WWE. Ich mag nicht zu viel wegnehmen fürs Tippspiel, aber ich sehe jetzt mal die Chancen von Tiba gegen Bray Wyatt gar nicht so groß an.
Sind gar nicht so groß, egal was passiert. Also entweder The Fiend gewinnt clean oder aber die anderen Retribution-Members stürmen den Ring und das würde dann ja zu einem DQ-Sieg führen von Bray Wyatt. Aber wir möchten euch natürlich da nicht beeinflussen. Tippt, wie ihr mögt. Ein weiteres Match auf der Card, da freue ich mich sehr drauf, ist Jeff Hardy gegen Elias. Elias ist nämlich wieder da, wurde auch sofort von Raw, wurde er gedraftet zu Raw? Er war zuvor bei SmackDown, glaube ich, ne?
Ja, die Storyline fand ja ursprünglich, glaube ich, bei SmackDown statt, oder?
Ganz genau. Die Storyline fand bei SmackDown damals statt, als Elias angefahren wurde. Vermeintlich von Jeff Hardy. Hat sich sehr schnell aufgeklärt, dass es nicht Jeff Hardy war, sondern Sheamus. Das endete dann in einem Barfight zwischen Sheamus und Jeff Hardy. Elias, der die Zeit zu Hause an einem Album verbracht hat, was er jetzt fertiggestellt hat, der hat das irgendwie nicht mitgekriegt und denkt immer noch, Jeff Hardy hätte ihn angefahren.
Was ist das denn bitte für eine Storyline auch, ne?
Also und möchte sich jetzt natürlich rächen. Ich habe gelesen, irgendwer in der WWE, wahrscheinlich Vinnie Mac, setzt doch einiges auf Elias und möchte ihm einen Push verleihen, Dennis. Was hältst du davon? Auch was hältst du auch überhaupt davon, dass Raw ein neues Intro hat, ne? Der wird gerappt, der wird gehippt, der wird gehoppt.
Ja, das sind reine Rapper, ne? Das ist
keine Gitarrenmusik mehr. Die Gitarrenmusik, die wir aber hatten, war Elias, der mal wieder ein Konzert hat zum Besten gegeben hat.
Es war ja die Season Premiere, also der Staffelauftakt, ne? Ist ja normalerweise in den USA immer eine relativ große Sache. Ich habe zum Beispiel gerade nochmal eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten, die Serie Friends, durchgeguckt mit meiner Frau zusammen. Die kannte die noch gar nicht, deswegen war es
an einem Sonntag, oder?
Das sind ja 10 Staffeln, aber tatsächlich nicht an einem Sonntag, sondern an einem Sonntag, einem Montag, nein. Durchgeguckt, wir haben gestern das Finale geguckt und das natürlich merkt man immer, ne, wenn man das so binge-watcht und das läuft halt einfach durch, du bist irgendwie bei Staffelfinale 6 und dann das nächste wieder, du merkst halt immer, es gibt immer so einen Cliffhanger am Ende und dann sind immer alle ganz gespannt auf die Season Premiere, auf die erste Folge der neuen Staffel, weil dann wird das irgendwie aufgelöst und so weiter. Das ist bei Raw natürlich Quatsch, weil es kommt ja 52 Wochen im Jahr, aber offiziell war es eben hier die erste Folge der neuen Staffel und Nico, du hast schon richtig gesagt, neues Intro, ja, muss man immer oft ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich fand tatsächlich, dass das Geilste war tatsächlich damals dieses Raw is War, wo ich glaube, Stone Cold Steve Austin war es, ne, wo er durch so eine Halle läuft. Also ich mag diese schnellen Schnitte eigentlich nicht. Wahrscheinlich bin ich dafür eigentlich einfach auch ein bisschen zu alt. Ich fand das gut, wo einfach so, man hatte so ein, wir reden hier seit 602 Folgen, reden wir ja von so einem roten Faden. Ne? Und wie ich mich noch an das Intro erinnere damals, du hattest Stone Cold Steve Austin, der läuft durch so eine Lagerhalle, alles brennt links und rechts und dann hattest du auch mal so ein so Cuts und sowas, aber Stone Cold, der läuft halt durch eine Halle, es brennt und weil es so heiß ist, hat er Durst und trinkt dann ein Bierchen. Also das ist doch auch, das ist doch nachverfolgt. Das geht doch ihm, das fühlt man doch auch zu Hause. Und auch wenn man Raw dienstags morgens um 8 Uhr guckt, denkt man, Mensch, so heiß, der Mann, der arbeitet am Feuer, der hat einen ordentlichen Brand, ne, bam, zwei Dosen aufgerollt. Also das ist doch auch verständlich, ne?
Kann es natürlich heutzutage nicht mehr machen. Heutzutage, also ich mag natürlich diese schnellen Schnitte, alles cool. Ne, man will auch versuchen, in kürzester Zeit so viele Faces wie möglich da unterzubringen, auch wenn sich der ein oder andere Wrestler dann doppelt irgendwie in diesem Intro. Mich auch frage, wer entscheidet eigentlich, wie oft welcher Wrestler da zu sehen ist? Bei dem neuen Smackdown-Intro ist mir aufgefallen, ich habe letztes Mal bei SmackDown reingeguckt, habe alles wieder vergessen, aber das Intro, da war Kevin Owens war zu sehen im Intro und zwar nur ganz kurz, es waren so zwei, drei Frames gegen Ende und da habe ich mich gefragt, wer entscheidet denn bitte, wie lange, welcher Wrestler, was soll denn sowas, ne? Hat das jetzt zu so bedeuten, dass der Mann überhaupt keine Relevanz mehr hat? Also es ist immer etwas schwierig und es wird auch natürlich auch oftmals getauscht, ne? Jetzt natürlich bei Raw ein Drew McIntyre noch mit WWE Championship Gürtel um die Hüften. Oder halt ein Universal-Title, ne? Nee, WWE-Title leider, selbstverständlich. Wenn er den Titel verlieren sollte, jetzt hier beim Hell in a Cell an Randy Orton, dann muss da irgendwie
ja, ein armer
Grafiker, muss da über Nacht noch mal kurz das Intro umschneiden.
Wobei du als Fachmann, wird das mit Adobe Premiere gemacht? Oder was ist so die, mit was schneidet die WWE ihre Videos? Was ist so, was nimmt man da? Oder ist das hier, was ist die ach so, gibt's auch für Mac, ne? Aber was wäre die Mac-Software? Mit was macht du? Das ist das?
Naja, Mac, Adobe gibt's für Mac und für PC. Okay. Also wir arbeiten natürlich auch mit Adobe-Produkten. Nee, sowas ist ja kein, du schneidest ja
oder ist das After Effects?
Genau, du schneidest ja keinen Film, sondern du machst ja eine Composition in After Effects mit so ein bisschen, ne, hier kannst du auch drin schneiden, ist zwar kein Schnittprogramm, aber ist eher grafisch animationsbasierend. Und damit wird das wohl gemacht, ne? Es gibt natürlich auch ein paar andere Programme.
Ja, aber dann ist doch relativ, du hast ja so eine, wie nennt sich das, wenn ich das speichere? Ein Projekt?
Eine Komposition, da kannst du den einfach austauschen.
Ich wollte gerade sagen, du nimmst halt einen Fitzel raus und setzt dann John Cena rein oder so, ne?
Rein, ja, so. Dazu musst du ihn aber erstmal nochmal schön irgendwie vor Green filmen und freistellen und sowas, ja? Eventuell haben sie das aber auch schon im Vorfeld gemacht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie von jedem Wrestler einfach schon mal vorm Greenscreen sowas haben mit einem Titelgürtel. Jeder Wrestler mit jedem Titelgürtel.
Boah, was für ein Aufwand, ey.
Und ich sag mal so, beim 24/7 brauchst du ja nur Atrus, also da haben sie ja schon einen halben Drehtag gespart.
Oder man tauscht nur das Gesicht aus.
Oh.
Die Schnitte sind so schnell, Dennis. Die Schnitte sind so schnell, dass das normale Auge kann das gar nicht wahrnehmen, dass da irgendwie ein John Cena-Kopf plötzlich auf einem Booker T Oberkörper sitzt.
King Booker. Ja, also die Zeit muss sein. Die Zeit muss sein.
King Booker, ja.
Ja, verrückt. Laden wir vielleicht mal unseren guten Freund und Kupferstecher, wo wir vorhin von der Badewanne sprachen, Stefan Ottenpohl zu ein, der, kann man glaube ich so sagen, ne? Was ist der, ist er Cutter? Das ist die Berufsbezeichnung?
Er ist Cutter einerseits.
Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, wir machen ja oft hier auch ein Späßchen, aber wahrscheinlich einer der besten Cutter, nicht nur Deutschland, sondern wahrscheinlich sogar der Welt tatsächlich.
Da würde ich fast sagen, des Universums, ne? Ein
Cutter. Des WWE-Universums?
Er ist aber auch ein After Effects Artist.
Oh,
das ist wahrscheinlich noch mehr als der Cutter an sich.
Ein After Artist.
So, ja gut, so schneiden kann ich selbst, ne? Hier mit dem Handy sowas, ne? Nee, ja, da braucht ein bisschen mehr, ne? Damit es professionell aussieht, ne? Nee, er ist auch ein Mann, der könnte so ein Intro von Raw und SmackDown auch mit Links machen. Ich natürlich auch. Aber Stefan Otterbull ist halt länger im Business und ich praise ihn hiermit noch.
Wer war das denn von euch beiden, der aus irgendeinem Film die einzelnen Frames durchgucken musste, weil irgendwie
das war da, ich.
Ja,
oh. Oh Mann. Das war ich. Ja.
Hat Spaß gemacht?
Das war schon eine Sisyphus-Arbeit. Okay. Ja. Schwierig.
Mhm. Damit gucken wir mal, was wir sonst noch auf der Karte haben. Jeff Hardy gegen Elias. Es ist wirklich schwierig. Also Jeff Hardy, da sind wir abgenommen. Du hast gefragt, wie ich Elias finde. An sich großartig. Wenn wir noch überlegen, die Zeiten zurück, wo es noch Fans gab, da war Elias ja teilweise derjenige, der am meisten over war, ne? Erst hat er gegen die Fans geshootet, ne, hat diese Songs gegen die Fans gemacht, das war richtig gut und dann haben die Fans ihn dann, wie es immer klassisch ist, ne, du bist ein guter Heel, dann feiern die Fans dich so sehr, dass die WWE dich Babyface turnt, was an sich ja gut ist und der richtige Weg ist, aber dann waren die Elias-Promos als Babyface eben nicht mehr so gut, also viele Promos, viele Gesangsauftritte von ihm, wenig Matches, weil da muss man ganz ehrlich sagen, da hat er jetzt nicht so viel zu liefern. Und du hast schon richtig gesagt, also die Storyline mit Jeff Hardy, wo wir seit 6 Monaten wissen, Jeff Hardy war es gar nicht. Jetzt kommt Elias zurück, hatte anscheinend kein Internet da in seinem Studio. Kennt man ja auch, ne? Sind diese ganzen Eierschalen an den Wänden in so einem Studio, wenn man da den Song aufnimmt, ähnlich wie bei
Eierschalen.
Ja, hier diese Eierkartons.
Ach, die Kartons meinst du?
Nicht die echten mega Eierschalen.
Mega aufwendig, so einzelne Eierschalen so an die Wände zu kleben.
Nein. Es muss ja vegan sein, weil dementsprechend nur die Eierkartons, die da an der Wand sind. Also da hat er anscheinend nicht mitgekriegt. Elias gegen Jeff Hardy, ja, muss man jetzt nicht haben. Bayley gegen Sasha Banks. Und da sind wir doch bei einem Match, da warten wir 2-3 Jahre, glaube ich, schon drauf. Darf man natürlich jetzt sehr gespannt sein. Normalerweise ist es ja so, du machst ein normales Match, dann machst du einen Streetfight, dann machst du einen Falls Count Anywhere Match und dann sagst du vielleicht, oh, beim Falls Count Anywhere Match, da ist immer noch irgendwer abgehauen und mit der Limousine weggefahren. Jetzt machen wir Hell in a Cell. Die WWE macht es ja gern andersrum. Die sagt, oh, also du hast der an den Haaren gezogen, am Sonntag ist Hell in Cell. Hey, euer erstes Match. Hier ist es ja jetzt ein bisschen anders. Ne? Also Bayley und Sasha Banks haben eine gewisse Historie. Trotzdem ist das jetzt hier ihr erstes Aufeinandertreffen Hell in Cell. Und die Frage, auf die ich hinaus wollte, ist das jetzt dann auch gleichzeitig das Ende der Storyline? Oder sehen wir dann nächsten Monat sie nochmal irgendwie bei The Survivor Series und dann bei TLC?
Ich glaube, es gibt 2 Matches, die wir sehen werden. Einerseits dieses Match sehen, meiner Meinung nach wechselt der Titel da. Wenn er da nicht wechselt, wechselt er definitiv nicht. Ich sage mal, der Titel wechselt. Sasha Banks ist neuer Champion. Und da wird es noch ein Match geben bei der Survivor Series, ebenfalls mit einer Stipulation. Und da wird dann Sasha Banks erneut
gewinnen. Na, denk dran, bei der Survivor Series machen sie ja, oder haben sie die letzten Jahre gemacht, immer Title versus Title. Also das wäre dann zum Beispiel Sasha Banks gegen Asuka ja aktuell. Das heißt, diese Titelfäden das pausieren ja immer komischerweise.
Dieses Jahr, aber dieses Jahr machen die das nicht, Dennis. Da kannst du mir vertrauen, denn ich habe ja gesagt, die beiden letzten Pay-Per-Views im Jahr, die werde ich alles richtig tippen.
Das stimmt.
Von daher bin ich da schon, ja. Ich will jetzt nicht spoilern, ich weiß da schon ein bisschen mehr, was da passiert ist dieses Jahr noch. Ne?
So, während du was zu Drew McIntyre gegen Randy Orton sagst, würde ich mir noch ein Bierchen holen. Ich habe gerade mit mir selber ausgeknobelt, welches nehme ich. Habe nämlich noch das Spaten da. Lass dir raten, trink kein Spaten, sagt man ja. Das Spaten tatsächlich jedes Jahr eigentlich immer das schlechteste Oktoberfestbier. Spaten hell, allerdings ja hier in Hamburg auch sehr beliebt. Ne? Spaten hat jetzt auch ein bisschen
Kannst
Geld.
Machen.
Spaten Kannst hat
machen.
Jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, hat hier neues Flaschendesign und große Werbekampagne auch hier im Norden von Deutschland gemacht. Also Spaten hell, wobei ein helles sollte im Idealfall immer nicht wehtun. Also dementsprechend.
Auch AB InBev, ne?
Hier ganz genau. Ja, ja. Schön reinkommen. Spaten Oktoberfestbier. Die letzten Jahre eigentlich immer das Schlechteste, aber ich habe noch ein weiteres Oktoberfestbier da und da sage ich gleich was zu. Sag du mal was zu Drew McIntyre gegen Randy Orton.
Total gerne. Drew McIntyre gegen Randy Orton. Das Match hatten wir jetzt schon. Ne? Wir haben es 2-mal gesehen. 2-mal konnte sich Drew McIntyre durchsetzen. Und das letzte Mal war es das Ambulance-Match. Beim letzten Pay-Per-View. Und das war eigentlich relativ final. Es fühlte sich final an, ne? Denn Randy Orton wurde vernichtet. Die ganzen Legenden kehrten zurück und haben sich gerecht an ihm. Einen Tag später bei Raw gab es dann wiederum die Rache von Randy Orton an den Legenden. Ne? Das Ganze ging einfach weiter. Diese Geschichte wird weiterhin vorangetrieben und endet jetzt, hoffentlich, in diesem grandiosen Hell in a Cell Match am Wochenende, in der Nacht, von Sonntag auf Montag. Und was mir im Gedächtnis blieb von der letzten Raw-Episode, war das Finish dieser Raw-Episode. Randy Orton stand im Ring, im Käfig, im Hell in a Cell, der heruntergelassen wurde. Die Tür war verschlossen. Er stand dort und erzählte aus seiner Vergangenheit, was für Matches er doch hier schon alles inside Hell in a Cell bestritten hat. Und dann kam Drew McIntyre hinaus. Er kam raus und er kam nicht rein. Und dann hat er sich so eine Rohrzange genommen. Und dann hat er es aufgeknipst und Randy Orton wie ein scheues Reh zurückgeschreckt. Drew McIntyre hat den Käfig betreten. Staredown. Raw war zu Ende. Und da habe ich mich auch gefragt, meine Damen und Herren, ist das so eine Go-Home-Show? Ist das sowas, wo ich sage, mein Gott, habe ich Bock auf den Pay-Per-View? Die beiden stehen im Ring und kein Mensch weiß, was passiert. Ich weiß es nicht. Dennis, bist du wieder da? Was sagst du denn zu diesem Ende?
Ja, also das ist ja, ist es die längste Fehde aller Zeiten? Also ich habe ja immer gedacht, Randy Orton gegen John Cena wäre die längste Fehde aller Zeiten. Wie viele Matches seit wann kämpfen die gegeneinander? Also ich weiß noch, Drew McIntyre ist ja bei WrestleMania Champion geworden.
Das dritte Match.
Nein. Doch. Das kommt mir vor, als wäre es achte oder mindestens sechste.
Nein.
Uff, ja gut, wir hatten das mit Edge, ging auch relativ lange, ne?
Das ist aber auch okay, ey, du, es ist vollkommen okay. Ja, wenn man jetzt nochmal Hell in a Cell macht, das macht schon Sinn, danach muss aber auch Schicht sein. Ja,
naja, also, würde ich sagen.
Wenn Randy Orton jetzt den Titel nicht holt und ich glaube, er wird es nicht tun, dann ist jetzt eher auch vorbei.
Ja? Also ich hätte die Storyline, wie gesagt, oh, ist das noch ein Störtebeker Kellerbier?
Nee, es ist das eine, was ich vorhin schon aufhatte, da habe ich nur den Deckel wieder drauf getan. Das Bier ist voll, aber es zählt nicht wahrscheinlich.
Kann ich leider hier nicht werten. Wie machen wir das? Wir haben noch nie unterschiedliche Bier getrunken, sehe ich gerade.
Was hast du denn jetzt für?
Ich habe Oktoberfestbier wieder zugegriffen, und zwar zu einer wahren Legende bei uns im Männerabend. Und es war mal tatsächlich am Anfang relativ das beste Bier der Welt für uns. Es ist in einem, blau ist meine Lieblingsfarbe, also es ist in einem wahrscheinlich der schönsten blauen Farbe dieser Welt gehalten. Es hat einen Löwen vorne auf dem Etikett und es hat eine Dame im Dirndl
mit. Oh, ja.
Die Busigkeit nimmt, das muss man tatsächlich sagen, die Körbchengröße der Bedienung nimmt leider von Jahr zu Jahr ab. Scheiß Political Correctness. Allerdings hält sie hier immer noch 5 Mass in ihrer Hand. Ist mir daher so sympathisch. Leistung, ne? Es ist das Löwenbräu Oktoberfestbier für immer in meinem Herzen. Ja, und das trage ich jetzt hier einmal ein. Ja,
also einen schönen hellblau auch.
Ja, so schön, ne? Sehr, toll. Sehr schön. Wo ich gerade vom Löwen spreche, hast du gelesen, dass unser guter Freund der Peppo, dass er jetzt nicht Profi-Schauspieler ist?
Nein.
Was?
Das habe ich nicht gelesen. Oh. Was ist denn, wo kommen denn diese Infos her? Warum habt ihr sie nicht mit? Ich bin jeden Morgen auf jeglichen sozialen Netzwerken wie MySpace und Reddit und weiß nicht was unterwegs.
Ich glaube, das sind auch genau die Foren, wo auch der Peppo unterwegs ist.
Okay.
Peppo. Ist es er?
Das war ein Sponsored Post. Ich hätte auf jeden Fall einen Adblocker geschaltet.
Ach hier. Ja, genau. Es gibt nämlich einmal der Peppo und es gibt einmal den S04 Podcast. Ne, früher Blauer Salon. Ich glaube, der heißt immer noch Blauer Salon. Aber ich lese mal hier vor, was unser Freund Peppo getwittert hat. Er nämlich genau. Getwittert hat er das. So, ich hoffe, er hat das hier als so. Entschuldigung für diesen guten Podcast. Hier. So. Also vor 16 Tagen hat er geschrieben. Es war mitten in der Nacht und eigentlich wollte ich nur mal wieder ins Theater gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Dann, 9 Tage später, Punkt, Punkt, Punkt. Schließlich wohne ich jetzt schon seit über 2 Jahren in Bochum. Punkt, Punkt, Punkt. Wieder 3 Tage später, also besuchte ich die Webseite vom Schauspielhaus Bochum. Dann ein Zitat. Wir suchen People of Size, stand da. Und keine 2 Tage später sitze ich auf dem gesponserten Stuhl von Norbert Lammert, keine Ahnung, und nehme nach 25 Jahren an meinem zweiten Casting teil. Du hast das hier doch sicherlich schon mal gemacht, ne? Nein. Bei dir sieht man ja, das hast du schon mal gemacht, ne? Nein. Jedenfalls hat es für den Recall gereicht. Dann schreibt er vor 4 Tagen, allerdings hatten sie etwas Schiss, dass ich ihnen die Bude da gerade abreiße, weil ich echt gut aggressiv kann.
Das glaube ich ihm. Dann schreibt
er, bin da beim Recall beinahe gestorben. Also 3-mal angeschossen worden, hab geblutet wie Sau, sag ich euch, aber sterben kann ich. Jetzt bin ich neben Mediengestalter, Non-Print, auch Non-Professional Actor am Schauspielhaus Bochum. Ich habe Vertrag. Tolles Stadion, tolle Fans, ein Traditionshaus. Ich freue mich sehr auf eine neue Aufgabe. Der Trainer schenkt mir Vertrauen. Also, ich bin sehr gespannt. Ich bin
begeistert.
Da wird demnächst
ich hasse Schauspieler, aber gut, dass er kein professioneller Schauspieler ist. Aber ja. Sehr cool.
Steht auch, der hat auch seinen Arbeitsvertrag gepostet. Da steht auch extra nicht professioneller Schauspieler drin. So nach dem Motto. Also ja. Also liebe Grüße an den Peppo und demnächst ja vielleicht eine große Karriere hier, ne?
So Oktoberfest. Müsst ihr auch unbedingt mal wieder bei Zeiten in die Sendung einladen, ne? Wenn er gerade mal Zeit hat. Ja. Also lange nicht mehr mit ihm gesprochen.
Ah, ja, Peppo, guter Mann. Schöne Grüße. Ja, Randy Orton, ich weiß nicht. Also ich hätte es anders gebuckt. Ich hätte gesagt, Randy Orton gewinnt beim letzten Mal den Titel. Oh, irgendwie unfair hätte man ja machen können. Was war die letzte Stipulation?
Ambulance-Match, ne?
Das war doch ein Elfmeter.
Trainiert. Genau, ja. Man hätte ihn da den Titel holen lassen können. Randy Orton hätte sich in den Wochen jetzt abfeiern können wie sonst was. Und jetzt hier Revenge im Hell in a Cell. Käfig hätte auch Sinn gemacht, dass ein Drew McIntyre dann sein Rematch einfordert, weil er irgendwie unfair verloren hat. Und hätte sich hier den Titel zurückholen können.
Ja,
also so schadet es ja, wenn Randy Orton den Titel jetzt nicht gewinnt. Ja, wenn Drew McIntyre wieder verteidigt, dann schadet es Randy Orton. Ja, es sei denn, ein Edge oder sowas, was ich nicht glaube, weil er ja, ne, es sei denn, jemand mischt sich ein und kostet ihm den Sieg und wir haben eine neue Fehde, aber wer sollte das sein, wenn es nicht Edge ist?
Ja, ich bin mir da auch mittlerweile, wenn es darum geht, also eigentlich schadet es natürlich einem Randy Orton, da muss man aber auch sagen.
Als Legend Killer aufgebaut wurde, ne?
Ja, aber was soll es ihm noch schaden? Also er ist halt eine Legende und wenn er jetzt halt hier tatsächlich alle verliert, dann ist es leider so. Also ich hätte es anders gebuckt und ich bin mir auch relativ sicher, dass es anders besser gewesen wäre. Aber naja, schauen wir mal. Die Matches, die unsere Freunde, warte mal, hier One-on-One muss ich mal machen, Konstellation One-on-One, nur Singles-Matches. Wenn wir mal hier, es waren tatsächlich erst 3 Matches, also es kommt mir viel länger vor. Also es gab das SummerSlam-Match. Drew McIntyre besiegt Randy Orton, das war ein cleaner Sieg. Und es gab Clash of Champions, das Ambulance-Match, auch ein cleaner Sieg. Mehr oder weniger, und es gab die Legenden, die Eingriffe haben gegen Randy Orton. Aber also, ich hätte es anders gebuckt, wenn Randy Orton wieder verliert. Ja, also ich hätte ihm zwischendurch den Titel gegeben. Das war ja wirklich, im Vergleich zu den letzten Jahren, war es eine sehr, sehr gute Leistung, die er hier abgeliefert hat.
Ja, definitiv. Und also ich meine, um da jetzt rauszukommen, ne, müsste er sich selber killen jetzt da irgendwie, ne? Weil er ist selber eine Legende mittlerweile. Und um sein Gimmick als Legend-Killer hochzuhalten, muss er da Suizid begehen.
Und ich finde es einfach ganz schön, gerade hat Drew McIntyre hat den Royal Rumble gewonnen, ne? Gerade um jetzt auch aus dieser Sache rauszukommen, dass also für den kommenden, ich hätte es so gebuckt, ich würde jetzt spätestens Randy Orton den Titel geben und würde dann eben für Number One Contender und bla bla bla, dann beim Royal Rumble das Rückmatch machen. Und dann wäre es eben so, da gewinnt meinetwegen Drew McIntyre dann den Titel zurück, weil eben Edge eingreift. Das heißt, du baust gleichzeitig eben auf Edge gegen Randy Orton nochmal für WrestleMania irgendwie so als finales Match. Du hast Drew McIntyre wieder, der den Titel trägt. Ich habe allerdings da jetzt auch gerade im Kopf kein Dream-Match für Drew McIntyre tatsächlich, was ich mir für WrestleMania wünschen würde. Aber was für WrestleMania ja spekuliert wird, Nico, was sich unser Freund Vince McMahon wünschen soll. Und da hat man wohl auch schon gesehen, unsere Freundin Ronda Rousey, die soll wohl im Training sein. Mhm. Und wir wissen ja, Becky Lynch, die soll wohl im Dezember ihr Kind kriegen. Und Vince McMahon, der alte, geile Mann, wünscht sich für WrestleMania 37. Das ist die WrestleMania im nächsten Jahr. Wir haben schon drüber gesprochen. Ursprünglich für Los Angeles geplant, immer noch offiziell für Los Angeles angekündigt, aber die Chancen stehen eben sehr, sehr gut, sehr, sehr hoch, sehr, sehr groß, sehr, sehr gut, dass WrestleMania eben dann in Tampa stattfinden soll, im Stadion, wo es eigentlich dieses Jahr sein sollte, muss man natürlich auch mal ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, vielleicht ist es ja dann doch wieder im Thunderdome oder ähnliches, also worauf ich hinaus wollte, Ronda Rousey gegen Becky Lynch ist ja eigentlich auch das Match, was man damals schon sehen wollte, ne, wo es dann noch ein Triple Threat wurde mit Charlotte Flair, und wenn man sich das Finish nochmal in den Hinterkopf ruft, ne?
War nicht so geil, ne?
Ihre Schultern waren auch gar nicht auf dem Boden. Also so werden sie das dann hoffentlich aufbauen auch. Dann wird man sagen, naja klar, das war alles so geplant, war es wohl tatsächlich ja nicht. Vielleicht doch, wir wissen es ja nicht, war nicht dabei. Aber ja, man darf sehr gespannt sein. Also für Randy Orton fällt mir kein Gegner ein, aber Becky Lynch gegen Ronda Rousey wäre eben ein logisches Match. Und wir haben ja auch noch, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wie es ausschaut mit auf der anderen Seite The Rock und Roman Reigns. Ob das ein Match wäre, was dich interessiert?
Ja, würde mich tatsächlich interessieren. Ne? Das Ganze funktioniert natürlich genauso wie Ronda Rousey gegen Becky Lynch, nur vor Publikum. Ne? Also sollte es nicht dazu kommen, dass WrestleMania mit Publikum stattfindet und es wieder irgendwie im Performance Center, Thunderdome oder whatever ausgetragen wird, dann werden sie diese hochkarätigen Matches nicht so booken. Ne? Abgesehen davon weiß man natürlich auch nicht, wie Becky Lynch nach der Geburt drauf sein wird. Vince McMahon möchte natürlich am liebsten, sie wirft, ne, sie entbindet und dann sofort ab ins Gym die gleiche Nacht noch, ja. Das ist so seine Vorstellung. Das weiß man alles noch gar nicht, ne. Ansonsten, sollte das Ganze stattfinden, fände ich einen The Rock gegen Roman Reigns tatsächlich sehr imposant. Ich bin kein Freund von Roman Reigns. Mittlerweile so gefällt er mir ein bisschen besser in dieser Heel-Position mit Paul Heyman an seiner Seite. Das ist auf jeden Fall glaubwürdiger. Und ihn gegen einen The Rock zu stellen, ja, mit ordentlich Vorlauf, mit ein bisschen Geschichte drumherum, ne? Die beiden sind über Ecken verwandt. Ne? Was sind sie füreinander?
Auch Cousins wahrscheinlich. Ne? Auch, das ist ja jeder Cousins. Also, da muss man ja vorstellen, das ist ja. Ist ja, ja da, so, ist ja auf der Insel so, ne? Wie im Saarland. Ja, da ist ja jeder mit jedem. Und Dementsprechend, jeder ist ja, also Cousin ist da, glaube ich, schon die entfernteste, der entfernteste Verwandtschaftsgrad, den du hast. Also nicht im Saarland, aber anderes
da
Thema.
Auch.
Da auch. Jetzt redest du uns über
Jakobse. Aber in The Rock hat sich da, glaub ich, auch selber schon mal zu geäußert und er wäre offen, ne, für so ein Match, ne? Also wenn, dann auch gegen die Familie, gegen Roman Reigns. Und ich glaube schon, dass das ein gutes Match werden könnte.
Also es gibt ja wenige, das kann man ja an einer Hand abzählen, gibt ja wenige so Generationen gegen Generationen Match, ne? Also das erste, was Vince McMahon so gemacht hat, sollte ja so ein bisschen sein, damals Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior, ne? Viele aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend werden sich noch dran erinnern, ne? WrestleMania 6, da sollte damals eigentlich ein schon alterner Hulk Hogan, ne? Der war ja schon seit WrestleMania 1 dabei, eigentlich durchgehend Champion, sollte so den Staffelstab übergeben an einen Ultimate Warrior, das hat nicht so geklappt, ne? Dann hatten wir irgendwann, ich glaube WrestleMania 18 war es, dann hatten wir dann The Rock gegen Hulk Hogan, dann hatten wir irgendwann The Rock gegen John Cena once in a lifetime und das Jahr da drauf nochmal und dann hatten wir natürlich auch sehr viel The Rock gegen Roman Reigns. Das hat man leider nie so ganz groß aufgebaut. Da war Vince McMahon schon in dem Status, wo er gesagt hat, also der Cena, der ist viel zu alt, der verliert jetzt einfach dreimal hintereinander bei Raw gegen Roman Reigns. Das hätte man sicherlich noch mal ein bisschen größer aufbauen können, aber John Cena hat ja auch im Interview gesagt, der jetzt übrigens geheiratet hat, schöne Grüße an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, auch gesagt, er hat sein letztes Match noch nicht gerestelt, ne? Also, und jetzt eben dann Roman Reigns gegen The Rock, das wäre eine logische Konstellation. Und wenn The Rock tatsächlich noch mal ein Match machen würde, jetzt gerade auch im Laufe vielleicht dieser Corona-Sache, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wenn man sagen kann, dieses Match findet in einem großen Stadion statt, dann würde natürlich auch umgekehrt, wären natürlich auch schon wieder Dreharbeiten möglich. Aktuell ist ja ganz, ganz viel an Filmen verschoben. Er macht da ja auch einen Film für, glaube ich, das Marvel Universe, eine Black Adam. Oder ist das für die anderen? Wer sind die anderen?
DC?
DC? Ich weiß gar nicht, ist Black Adam DC oder ist das Marvel?
Black Adam. Ich glaube, DC. Ist es DC?
Es ist DC, ja.
Ist DC,
ja,
ne?
Ist DC. Ja. Schwierig, ne? Weil er hat damals mit seinem John Cena-Match hat er sich ja verletzt und da sollte Hercules sollte gedreht werden. Und da hat das irgendwie 6 Wochen wurde das verschoben. Und das ist natürlich für die Versicherung immer eine schwierige Sache. Aber wenn er, ich glaube, jetzt ist er noch im Alter, wo er noch ein Match machen kann.
Lass es dann ein Simone Street Fight sein, keine Ahnung. Also das würde definitiv funktionieren, ja.
Also es muss ja auch kein 25-Minuten-Match sein.
Nein. Also die WWE, die liebäugelt natürlich damit, so ein Match jetzt schon abzuhalten im nächsten Jahr. Wurde ja auch die Tagline gemunkelt, We're back oder irgendwie sowas, ne? WWE is back oder sowas, ne? Irgendwas hatte ich gelesen, ja. Das würden sie dann als WrestleMania Tagline nehmen. Okay. Wenn Leute im Stadion, im Publikum vorhanden wären.
Ne? Also, darf man sehr gespannt sein. Drew McIntyre gegen Randy Orton. Mal gucken. Hell in a Cell. Ich find's immer ein bisschen schade. Wir haben insgesamt 3 Hell in a Cell Matches hier auch auf dem Dingens. Dann fände ich's tatsächlich besser, wenn man.
Und 2 normale.
Ja, und da hat man sich ja relativ in den letzten Jahren schon ein bisschen von entfernt, dass es diese Themen-Pay-Per-Views gibt, ne? Also Fatal 4-Way, alle Matches sind Fatal 4-Ways und so weiter. Und Hell in a Cell ist für mich auch einer der Pay-Per-Views. Nenn ihn doch Judgment Day oder sowas. Und dann gibt's ein Match, maximal 2. Mit ganz viel Liebe gebe ich euch 2, liebe WWE. 2 Matches, die Hell in a Cell sind. Und dafür machst du aber auch mal, wenn eben die Storyline reif ist, machst du auch mal im Februar bei No Way Out oder Elimination Chamber. Ja. Kannst du den Pay-Per-View nennen? Machst du bei No Way Out? Machst da mal ein Hell in a Cell Match, wenn's einfach passt, ne? Und das ist eben ein bisschen schade. Aber Roman Reigns gegen Jey Uso, auch das Match, die Fehde hat man noch mal ein bisschen aufgewärmt.
Weil es gut ankam, ne?
Ja, es kam gut an. Aber meinst du, Jey Uso hat tatsächlich jetzt in dem zweiten Match inside Hell in a Cell mehr Chancen als in diesem ersten Match, wo er komplett chancenlos war und wo Roman Reigns, das war ja clean, also es war ja nicht so, dass er irgendwie unfair gekämpft hat. Er hat ihn ja clean, komplett demoliert. Und jetzt machen sie das Ganze noch mal Hell in a Cell, I quit.
Ja, es würde mich beeindrucken, wenn Jey Uso dieses Match für sich entscheiden würde. Es ist ein, du sagst es gerade, es ist ein I Quit Match inside Hell in a Cell. Wow, also wer da auf Jey Uso setzt, der ist verdammt nochmal mutig. Auch da möchte ich wieder keinem ins Tippspiel reden, denn ich werde ja dieses und das letzte Pay-per-View-Tippspiel im Jahre 2020 namens TLC jeweils für mich entscheiden mit einem Tagessieg, um damit dann die Prognose zu erfüllen, die ich mir selber auferlegt habe.
Die Prophezeiung könnte man schon fast sagen.
Prophezeiung, ne? The Prophecy. Ja. Zweimal den Tagessieg holen. Ihr wisst, spannend mache ich es immer. Mhm. Dieses Jahr besonders spannend und ich freue mich deswegen natürlich sehr auf den kommenden Pay-Per-View Hell in the Cell, um euch einfach zu zeigen, dass ich es noch kann.
Also wir sind sehr gespannt. kicktipp.de/WWE. Gibt's auch als App für Android oder natürlich auch für iOS. Das heißt, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann ist jetzt eure Chance. Meldet euch noch an. Ihr werdet natürlich in der Gesamtjahreswertung keine Chance mehr haben. Da führt aktuell ja der Styx mit 169 Punkten vor mir, mit 164 Punkten vor dem Kampf-Zivi mit 160 Punkten. Es gibt pro Tippspiel immer so irgendwas zwischen 15 und 25 Punkten, hätte ich jetzt mal grob gesagt zu holen. Also in der Gesamtjahreswertung werdet ihr nicht mehr vorne angreifen, aber es gibt natürlich die Möglichkeit in der Tageswertung anzugreifen, Spieltagssieger zu werden, wie Nico es gerade schon gesagt hat. Und an der Stelle wurden wir völlig zu Recht, ich glaube, entweder auf Twitter oder auf Facebook darauf hingewiesen, ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, nicht alle Tagessieger vorgelesen. Das möchte ich an der Stelle hier nochmal korrigieren, denn bin immer davon ausgegangen, wenn man auf die Übersichtsseite geht, dann zeigt er irgendwie die ersten 50 an und ich war immer der Meinung, dass er die Tagessieger dann automatisch mit anzeigt, hat er aber nicht gemacht. Dementsprechend jetzt nochmal die Tagessieger vom letzten Pay-Per-View, Clash of Champions. Vamp 04, Styx, Seppel, Pity, Pestroprolet, der Mike DX, der Gips, der Flö, der Edgemaster und der A1899. Also das könnte euer Ruhm sein nächste Woche. Zum Beispiel der Seppel. Der Seppel hat erst 54 Punkte, ist also weit davon entfernt, hier irgendwas in der Gesamtwertung zu holen, aber hat einen Tipp-Tagessieg geholt. Also
ja,
meldet euch jetzt schon an und sichert damit natürlich auch euren Startplatz für 2021. kicktipp.de/WWE. kicktipp.de/WWE, ganz genau.
Werde zum Angstgegner. Ne? Werde zum Angstgegner, zeigt es uns. Ne? Ey, wenn ihr jemanden Tagessieg holt, Alter, dann sage ich, Alter, ey, fuck, entweder war das ein ganz krasser Glücksgriff jetzt hier, oder aber das ist ein Typ mit Ahnung.
Ja.
Ja?
So. Apropos Typ mit Ahnung, kommen wir zu AEW, denn da war ja einiges am Start. In dieser Woche fand nämlich die erste Runde des Number One Contender Turniers statt, um den aktuell von Jon Moxley gehaltenen AEW World Title. Und da waren ja so illustre Namen zum Beispiel bei, wie der Jungle Boy oder wie auch Wardlow oder wie natürlich auch Kenny Omega, wie eigentlich auch Joey Janela, der aber tatsächlich Kontakt hatte mit jemandem, der Corona-positiv getestet wurde, wurde entsprechend durch Sonny Kiss ersetzt. Die beiden waren dabei, wir hatten die beiden Brüder, Rey Fénix und Penta El Zero M und im finalen Viertelfinalmatch noch Adam Hangman Page gegen Colt Cabana. Das waren also die 8 Leute, die eine Chance hatten, neuer Nummer 1 Herausforderer auf den AEW teilzuwerden beim kommenden Pay-Per-View Full Gear. Da werden ja Jon Moxley und Eddie Kingston wieder aufeinandertreffen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber Nico, wie haben dir diese Viertelfinalmatches gefallen und konnten sich überall auch deine Favoriten durchsetzen?
Ja, sehr gut. Also sowieso immer ein großer Fan von kleinen Turnieren, wenn es darum geht, einen Number One Contender zu küren. Und das mein Wunsch natürlich, Hangman Adam Page gegen Kenny Omega als Finale zu sehen. Das ist mein Wunsch. Das Finale findet übrigens beim kommenden AEW Pay-Per-View Full Gear statt. Und bisher sieht es auch ganz gut aus, denn Kenny Omega konnte sich durchsetzen in einem Squash-Match beinahe schon gegen Sonny Kiss mit neuem Intro. The Cleaner is back. Oh. Zwei Bikini-Hexen hat er da auch stehen gehabt, die so ein bisschen mit dem Besen auch so, sag ich mal, so ein bisschen gedanced haben. Und sehr, sehr schön wurde er auch hier introduced. Alle seine Errungenschaften wurden nochmal vorgelesen.
Ja.
Auch seine über 5-Sterne-Wertung. Mhm. Also es war schon sehr cool und auch entsprechend sehr cool kurzes Match gewonnen mit dem One-Winged Angel. Eine Runde weiter. Da war ich schon mal froh. Wardlow hat es geschafft, gegen Jungle Boy sich durchzusetzen. Hangman Adam Page gegen Colt Cabana. Ne, somit da schon mal einen Schritt weiter, meine Vorstellung. Page gegen Omega und auch Rey Fénix konnte sich gegen seinen Bruder Penta durchsetzen. sehr coole Matches, 4 Matches hier abgehalten worden in dieser Dynamite-Sendung. Somit stehen die Halbfinal-Matches statt, die nächste Woche schon stattfinden werden. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Ganz genau, nächste Woche die Halbfinal-Matches. Und an der Stelle möchte ich noch mal einen kleinen Bogen spannen, denn so ein Turnier, das, du hast schon nicht gesagt, ne? Also das ist immer was Großes. Wir sind bei der WWE leider ja so ein bisschen verhunzt worden die letzten Jahre. Die Turniere waren eigentlich immer ziemlich scheiße. Wenn es so ein King of the Ring gab, dann wurden am Ende irgendwie hier Baron Corbin oder Sheamus wurden dann King of the Ring. Das war ziemlich scheiße. Aber da erinnert man sich doch mal gerne zurück an die Anfangszeit. Ich denke mal, viele Leute, die hier auch zuhören, werden so in Nikos und meinem Alter sein. Und da erinnert man sich noch an die guten alten Zeiten. So ein King of the Ring Turnier. Aktuell, die WWE würde, wenn jetzt ein King of the Ring wäre, würde die montags nachmittags auf Twitter ankündigen, es gibt ein King of the Ring Turnier und es wäre mega plätterig. Aber damals, da gab's dann das Bracket und da wusste man, oh, in 2 Wochen gibt's dann das erste Match und dies und jenes. Und dann hat man schon mal geguckt, das Bracket, also den Turnierverlauf, ne, wer könnte gegeneinander kämpfen? Und dann gab's auf einmal irgendwo Double Countout, Double Disqualification und dann ging der eine direkt ins Finale und so weiter. Das waren ja noch die großen Zeiten, wo man richtig Bock hatte, wo man auch wusste, wer dieses Turnier am Ende gewinnt. Das ist richtig prestigeträchtig. Ähnlich ist es hier, du hast schon richtig gesagt, wir haben natürlich die Favoritenpaarung, was das Finale angeht, Adam Hangman Page gegen Kenny Omega, aber wird es denn dann auch so kommen, weil ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Turnier, was die WWE gemacht hat, das war damals, um den ersten Undisputed Titelträger zu küren, da waren Chris Jericho, da waren The Rock, da waren Stone Cold Steve Austin und noch irgendwer waren in diesem Turnier und alle haben gesagt, naja, also The Rock gewinnt das eine Match, Steve Austin gewinnt das andere Match, dann wäre eigentlich das Finale Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Aber das war bei einem B-Pay-Per-View, bei einem relativ kleinen Pay-Per-View. Und hat man gesagt so, ja, eigentlich kann das doch auch nicht sein. Oder doch, aber letztendlich stellt sich heraus, Chris Jericho war derjenige, der, da erzählt er jetzt noch gerne vorne, der erste Undisputed Champion wurde und der einzige Mensch, glaube ich, auf dieser Welt, der sowohl The Rock als auch Stone Cold Steve Austin an einem Abend besiegen konnte.
Wenn ich immer noch sehr wichtig, ne?
Wenn ich mich nicht richtig erinnere, war das, glaube ich, beides nicht clean. Aber gewonnen ist gewonnen. So sagt man das. Und dementsprechend unheimlich auf dieses Turnier gefreut. Und du hast schon richtig gesagt, Kenny Omega, seine Errungenschaften wurden hier vorgelesen. Und wenn man mal auf das erste Jahr AEW zurückguckt, das haben wir auch schon mal öfters gemacht in den letzten Monaten, Nico, da muss man sagen, das war im Bezug auf Kenny Omega ein bisschen anders, als wir es uns gedacht haben. Es war, glaube ich, ein bisschen mehr hinter den Kulissen und ein bisschen mehr, oh, ich probiere mal andere Leute overzubringen, als tatsächlich das, was wir gedacht haben. Ne? Bester Wrestler, den es wahrscheinlich aktuell auf der Welt gibt, er hat es schon gesagt, oder im Jack, wie heißt der Announcer?
Jill Robert. Bruce, Jill, Julia, Jim.
Was ist denn hier mit unseren Freunden von Wrestling-Infos.de los? Warum haben wir das nicht denn? Jack, Jim?
Jack Wolfskin, nee.
Charles Robinson. Nein, das ist der Referee.
Der Referee, hab ich doch gesagt. Wie heißt er denn jetzt nochmal hier? Wie heißt er denn nochmal?
Heißt der Robinson?
Heißt er?
Ich sehe schon, wie die Leute zu Hause mit dem Kopf auf den Tisch hauen. Er hat doch dieses Buch geschrieben. Uns fällt uns sicherlich nachher ein.
Auf uraltem Papyrus hat er ein
Buch. Ja, hat er ein Buch geschrieben. Und hat die Introduction gemacht, ne? Denn Kenny Omega ist tatsächlich, wenn man mal diese Dave Meltzer vom Wrestling Observer 1-5 Sterne Bewertung für Matches, es gab, glaube ich, auch schon mal Minuswertungen gegeben, aber 1-5 Sterne ist so der Klassiker und Kenny Omega ist der Erste, der das gebrochen hat, der mehr als 5 Sterne gekriegt hat und er ist auch zeitgleich, ich glaube aktuell mit, muss ich nachgucken, ich glaube 6,5 Sternen oder sowas, damals das finale Match gegen 7 Sterne gegen Kazuchika Okada, 7 Sterne, das heißt, wurde auch richtig gesagt, er ist der Führende in der Single-Wertung und er hat auch, das war auch ein unglaubliches Match, das muss ich mir auch nochmal anschauen, das Tag-Team-Match, ne, er und eben Adam Hangman Page gegen die Young Bucks, das bestbewertetste Tag-Team-Match, also unglaublich, er hat das bestbewertete Single-Match, das bestbewertete Tag-Team-Match, er ist Wrestler des Jahres in allen Kategorien und dafür war sein erstes Jahr AEW doch ein bisschen mau. Und
da muss was kommen jetzt.
Da muss was kommen. Und
wird auch, sag ich dir.
Dementsprechend hat er, glaube ich, auch hier so ein bisschen, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, so den zweiten Gang eingelegt. Mhm. Du hast schon gesagt, das Cleaner-Gimmick, das ist zurück, das ist bekannt aus New Japan, das hat er damals an den, korrigiert mich, liebe New Japan Die Hard Fans, an den Tag gelegt, als er dem Bullet Club beigetreten ist. Und das war sein Heel-Gimmick, ne? Der Cleaner. Und hier auch sehr schön dargestellt, eben über die beiden recht gut aussehenden Damen, die da mit dem Besen standen und so weiter. Da stand bei mir nicht nur der Besen, also bei dem Intro, nicht wegen den Damen, verheirateter Mann, aber das Intro richtig, richtig gut. Kenny Omega, wenn es bei mir in meinem Leben zu einer homosexuellen Sache kommen sollte, dann glaube ich mit Kenny Omega. Fantastischer Wrestler. Und letztens habe ich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob sie Young Bucks waren oder Chris Jericho, da ging es ein bisschen drum so, oder Cody, wer wird jetzt der große Star des zweiten Jahres bei AEW? Und da hieß es so, naja, Kenny Omega. Und es muss jetzt eigentlich auch. Also Kenny Omega ist für mich derjenige, der letztendlich Jon Moxley den Titel abnehmen wird. Und dann hoffentlich auch einen ewig langen Run kann er quasi nicht haben, weil man natürlich dann das nächste Babyface overbringen möchte. Aber ich freue mich drauf und ich glaube, hier wurde der erste Schritt getan konnte hier Sonny Kiss in 25 Sekunden besiegen. One Winged Angel, und da gab es ja auch eine fantastische Storyline eben bei New Japan. Bei New Japan, obwohl er dann New Japan ja verlassen hat, es hat nie jemand aus dem One Winged Angel ausgekickt. Also wenn er verloren hat, dann hat er es einfach nicht geschafft, diesen Move im Match zu zeigen. Und das fand ich so gut, weil das wird man bei der WWE nie sehen, so eine Konstanz im Booking. Ich freue mich drauf. Ich finde, der erste Schritt ist getan, Kenny Omega.
Ich habe mega Bock auf Kenny Omega, auch als Champion. Habe ich mega Bock drauf. Also ich bin auch davon ausgegangen, als AEW ins Leben gerufen wurde, dass man ziemlich zügig einen Kenny Omega an die Spitze pusht und ihm einen Titel gibt. Das hat man nicht gemacht, wie wir alle wissen. Jericho Champion gewesen, Moxley Champion gewesen, ist auch schon längere Zeit. Und es hat alles funktioniert, alles gut, aber jetzt möchte ich einen Kenny Omega wirklich an der Spitze sehen. Denn er wird auch nicht jünger. Und ich gönne ihm jetzt einfach mal einen richtig guten Run bei AEW. Auch wenn es nicht sofort geschehen wird, was werden wir denn dieses Jahr, werden wir dieses Jahr noch eine AEW Pay-Per-View sehen, Ende des Jahres?
Nee.
Werden wir nicht, ne?
Ich habe auch schon seit AEW angekündigt worden. Ich find's immer an sich geil, weil das ist so eine tote Zeit. Viele, viele Leute haben frei. Die UFC nutzt es, glaube ich, immer. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Ist für mich immer so eine Zeit, wo man so ein bisschen irgendwie, ja, natürlich hat man im Dezember viel Kohle rausgehauen, aber
man hängt aber so in den Seilen, man ist so.
Genau, es gibt nicht wirklich was. Es gibt nicht wirklich was zu tun, ne? Oft ist es ja auch so, gerade in den USA, wenn man jetzt so ein Pay-Per-View bestellt, der ist auf der nächsten Monatsabrechnung drauf. Ne? Also der fällt auch nicht mehr in den Dezember rein. Das wird dann im Januar bezahlt. Ne? Also ich, wenn es nach mir ginge, würde ich immer ein Pay-Per-View im Dezember machen. Allerdings fällt das, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, es wäre dann der 26. Dezember. Ne? Also ich würde sowas immer machen. Ein Pay-Per-View Ende des Jahres, tatsächlich so in der Zeit. Jetzt ist Weihnachten in den USA noch ein bisschen was anderes. Bei uns wäre der 26. der zweite Weihnachtstag. Da ist es ja genau genommen der erste Weihnachtstag. Aber die WWE macht es ja zum Beispiel auch so, dass sie diese große Weihnachtstour immer macht. Ne? Ich glaube sogar ab dem 6.20. geht es, glaube ich, auch los, ne? Wo sie dann in die großen Arenen gehen, ne? Madison Square Garden nach Boston und so weiter und das Ding ausverkaufen, ne? Weil, wie wir gerade schon gesagt haben, ne? Die Leute sitzen zu Hause, haben den 25. Weihnachten sich komplett vollgefressen, den 26. wahrscheinlich auch nochmal mittags und sind dann heiß, ne? Dann läuft Sport in Großbritannien zum Beispiel, ne? Premier League, der Boxing Day, einer der beliebtesten Spieltage überhaupt, ne? Weil die Leute dann zu Hause sind, alle Ferien haben, frei haben und so weiter. Also, ich würde es mir wünschen, ich befürchte aber fast, dass wir AEW erst wieder, ich glaube Februar ist es, ne? Revolution oder wie es sich nennt, ne?
Ja, also demnach sollte es tatsächlich dazu kommen, dass Kenny Omega ins Finale einziehen wird, eventuell sogar gewinnen wird, dann müssen wir noch sehr lange darauf warten, dass man ihn antreten lässt um den AEW Championship Gürtel, sei es jetzt Moxley oder Eddie Kingston oder wer auch immer, da müssen wir uns noch gedulden. Deswegen kann es durchaus sein, dass auch dieses Finale, dass es da Unstimmigkeiten gibt, ne? Möchte ich auch gar nicht ausschließen, dass man das Ganze noch ein bisschen zieht, ne? Um ein eventuell weiteres Match zwischen den beiden Finalisten mal aufzubauen, was man in einer Special Dynamite Sendung zeigen kann oder so, ne?
Also, ich bin ein großer Fan. Also, irgendein Special, irgendwas werden sich, wie fallen denn die Mittwoche auf Ende des Jahres? Lass mal schauen. 23. Das ist, bei uns wär's ja schon so der Vorabend zum Heiligabend. Und der 30. Also eigentlich ganz gut dieses Jahr, ne? Der 31. Silvester ist natürlich immer kacke, um irgendwas zu machen. Aber ich glaube, der 30. das ist ein gutes Datum. um eine Sendung zu machen. Also du könntest theoretisch auch den 23. und den 30. wieder so ein zweiteiliges Dynamite Special machen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, also würde ich auch nicht ausschließen.
Wäre geschickt, ja.
Wäre auch, glaube ich, aus ich glaube, also Tony Khan zum Beispiel ist ja jemand, der auch sehr an die Wrestler denkt. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, pass auf, ihr kommt den 23. rein, wir nehmen den 23., nehmen wir zwei Sendungen auf und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Dann hast du Weihnachten und Silvester frei als AEW-Catcher, das haben sie ja schon öfters gemacht, ne, dass du zwei Sendungen aufgenommen hast. Ich glaube, die Catcher würden ihn sehr dafür feiern, dass sie Weihnachten und Silvester mit ihrer Familie verbringen können. Und du kannst quasi ein Pay-Per-View, ne, wie sie es öfter gemacht haben, ausstrahlen mit hochkarätigen Matches. Also ich bin sehr gespannt, wenn es demnächst irgendwann angekündigt wird. Ja, ihr habt's ihr zuerst gehört. Also Kenny Omega auf jeden Fall in der nächsten Runde, genauso wie auch Rey Fénix. Was war das für ein Match? Beide Brüder. Und da fand ich sehr schön, man muss ja auch die Kommentatorenleistung mal ein bisschen hervorheben. Jim Ross war's, glaube ich, der gesagt hat, ich warte hier sehr viele Konter. Und dann hat's bei mir gedauert, so 21, 22, warum? Und dann dachte ich so, ja klar, das sind Brüder, die kennen sich in- und auswendig. Es würde nur Sinn machen, wenn in diesem Match eben besonders viel Moves ausgekontert werden, weil sie es eben kennen. Also auch es sind so Kleinigkeiten, und so kam es ja dann tatsächlich auch, ne? Sind manchmal so Kleinigkeiten, die dann eben eine Sendung einfach gut machen.
Definitiv. Die beiden ja jahrelang als Tag Team unterwegs, ist auch Teil eines Stables hier bei AEW, Eddie Kingstons Stable mit Rey Fénix, Penta, Butcher Blade und jetzt auch Ellie, die ist zurück. Ne? Ja. The Bunny ist auch wieder da. Auch da hat man gedacht, okay, wie gehen die das Match an? Ne? Nimmt man es brüderlich? Gönnt man es dem anderen? Oder kommt es sogar da auch zu Streitigkeiten? Eventuell ein Split des Teams, ne? Soweit, das sah man jetzt da noch nicht. Penta, der verloren hat, war natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube nicht, dass sich das Tag Team in der nahen Zukunft auflösen wird. Ich hoffe nicht.
Nein.
Rey Fénix hat gewonnen. Wurde gemunkelt, dass er sich eventuell was verletzt hat. Concussion, wie auch immer, wurde noch nicht bestätigt. Er sei wohl eh ein Catcher, der oftmals unter großen Schmerzen antritt. Das sieht man ihm gar nicht an. Ne? Er sieht immer alles so mega flüssig und easy going aus bei ihm. Aber er ist wohl auch ein Beißer. Ob das ist gut oder schlecht, ist sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat er es geschafft, sich für das Halbfinale zu qualifizieren.
Wenn man das Booking von Omega, wenn man das Booking von Kenny Omega durchzieht, dann würde ich aber einfach mal sagen, das Match gegen Rey Fénix sollte tatsächlich auch nicht allzu lang dauern. Hier 14 Minuten. Ich find's tatsächlich ziemlich geil, wenn Kenny Omega jetzt wie so ein richtig heißes Butter durch richtig ranzige Butter durch dieses Turnier geht und eben auch ein Rey Fénix, der sich hier ein High Flying Match Deluxe mit seinem Bruder gelandet hat, 14 Minuten letztendlich sich durchsetzen konnte nach dem Mexican Destroyer. Also die haben einige Spanish Fly vom dritten Seil und so weiter gezeigt, da waren einige gute Moves dabei, also schaut da mal rein. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, selbst wenn er angeschlagen ist, Kenny Omega wird da wahrscheinlich auch wieder einen relativ kurzen Prozess machen. Dann hatten wir Adam Hangman Page. Habe ich noch dran gedacht, wie sehr ich ihn gehasst habe, wie sehr ihn, glaube ich, auch jeder gehasst hat. Ne? Er war so der Rocky Maivia, wie er damals in der WWE, ne? So ein Babyface, wo du gesagt hast, alter Falter, das könnt ihr nicht machen. Und genau das war Adam Hangman Page ja in AEW. Ne? Jeder hat gesagt, das ist der nächste große Star und war so ein, er hatte kein Charakter, ne, kein Hintergrund. Alle haben gesagt, oh, das ist der nächste große, oder keiner fand ihn gut. Ich weiß noch, Kutzi und ich, wir waren ja bei All Out letztes Jahr und wir haben ihn gehasst, Adam Hangman Page. Wir haben ihn, alle glauben, also viele, viele Leute.
Was für ein Match war da? War das Match gegen Jericho?
Ich glaube, ja.
All ja, ne?
Out
ja, ich glaube auch.
Zwei. Und der Großteil, also alle unter den AEW-Fans sind ja so der Großteil Smartmarks, aber es gibt natürlich auch dann den einen oder anderen lokalen Fan, der jetzt dann nicht so ganz der Smartmark ist und der hat ihn dann irgendwie bejubelt, aber alle anderen haben ihn gehatet und das war schon relativ witzig. Dementsprechend, aber da hat er sich ja deutlich gebessert und
vielleicht auch durch Zufall. Man weiß es gar nicht. Den Hangman Adam Page, der ja mit dem Bier dann irgendwann mal gesichtet wurde.
Das war auch ein bisschen Glück, glaube ich.
Es war ein bisschen Glück mit dabei. Ne? Da hat, glaube ich, auch der Typ aus dem Production Truck ganz frech so eine Bauchbinde eingeblendet. Hangman Adam Page, drinking Beer oder irgendwie sowas. Ne? Also solche Geschichten. Da hat man sich eher so ein Späßchen erlaubt. Und es kam so gut an beim Publikum und bei uns natürlich auch, ne? Dass man ihn doch jetzt ins Herz geschlossen hat. Ich bin ein großer Fan vom Hangman.
Ja. Der Hangman ist ein guter. Hatte es zu tun... Ich bin schon 2020, ne, ist doch 2019. Wir gucken gleich mal. Hier All Out. Ist das 2019? So, da haben wir es doch. Da haben wir auch die Match. Ich glaube, es war tatsächlich das von dir angesprochen. Genau, es war der Main Event. Chris Jericho gegen Adam Page. Es ging um den AEW-Title. Tatsächlich, ja, ne? Der wurde da ausgekämpft. Also ganz, ganz stark. Also Adam Page setzt sich hier durch gegen Colt Cabana. Adam Page, auch ein, zwei Moves, wo ich dachte so, oh, das muss eigentlich auch nicht sein, ne? So vom dritten Seil nach draußen auf den Ring Apron, der harteste Part des Rings. Ich glaube, er hat auch noch einen Zahn verloren bei dem Match. Also wirklich alles gegeben hier gegen Colt Cabana. Und Adam Page wird es in der nächsten Woche zu tun haben mit Wardlow, der sich im Opener gegen den Jungle Boy durchsetzen konnte. Außerdem natürlich das große Highlight dieser Sendung war das Steak Dinner. Le Dinner, wie hieß es? Debois. ich habe damals, lustige Geschichte, es gab ab der siebten Klasse mussten wir wählen zwischen Latein und Französisch, also waren wir entsprechend in der sechsten Klasse und es gab so eine Umfrage. Irgendwie, die sind durch die Klassen gegangen und wollten abfragen, wie viele Latein und wie viel Französisch nehmen werden. Und dann sind die durchgegangen und Latein ist doch eine tote Sprache. Alle haben für Französisch aufgezeigt. Also ich würde sagen, so 80% haben gesagt, wir nehmen Französisch. Dann die sich natürlich darauf vorbereitet. Und dann kamen die Kinder alle nach Hause und dann haben die Eltern gefragt, ja, was war heute in der Schule los? Und dann haben wir gesagt, wir mussten heute abstimmen zwischen Französisch und Latein. Und dann meine Mama so, und für was hast du gestimmt? Ich sag, ja, für Französisch. Latein ist doch eine tote Sprache. Selten meine Mama so blass gesehen, weil meine Mama ja relativ lange die Hoffnung hatte, der Junge wird mal Arzt.
Ich glaub, bist du kein Arzt geworden.
Ich glaube, wenn alle Kinder Arzt werden würden, wo die Eltern das hoffen, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden
der
Fall.
Bierdoktor. Du bist der Bierdoktor. Ja, bist, ja, da, ja, zu dem ja, bist du ja, geworden. Da kann deine Mutter stolz drauf sein.
Mittlerweile ist Mama auch natürlich stolz auf mich. Aber damals dachte sie, Dennis muss auf jeden Fall Arzt werden oder Anwalt. Ich glaube, da braucht man auch Latein. Dementsprechend, und so ging es nicht nur mir, sondern so ging es allen Kindern, alle Mütter haben zu Hause gesagt, sag mal, bist du bescheuert, du nimmst gefälligst Latein. Das heißt, als das dann zwei Wochen später, oder vier, kann auch vier Wochen gewesen sein, soweit war, dass man tatsächlich sich schriftlich festlegen musste, haben auf einmal 80% Latein genommen und die in der Schule waren natürlich irgendwie komplett baff, weil sie sich für was ganz anderes eingestellt hatten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das große Latinum. So, wenn ihr Fragen habt, ich hätte Arzt sein können, ich kann auch Fieber messen und andere Sachen, also eine gewisse Grundausbildung habe ich da mitgenommen. Aber
bei mir war das ein bisschen anders, Dennis. Ich ja auch im Gymnasium und die Wahl Latein oder Französisch und ich habe erst gedacht, okay, nimm es natürlich Französisch, ne? Das ist eventuell eine Sprache, wenn man die beherrscht, kann vielleicht irgendwie mal nützlich sein. Und dann habe ich aber drauf geachtet, meine ganzen guten Kollegen haben sich ohne ersichtlichen Grund für Latein entschieden. Wahrscheinlich war das der Grund, den ihre Mütter ihnen aufgetragen haben, ich weiß nicht. Und da habe ich mich nicht überreden lassen. Ich habe selber gesagt, okay, wenn meine Leute, meine Freunde, das mache ich halt auch, ne? Ich gehe jetzt nicht alleine hier mit irgendwie mehr unbekannten Leuten jetzt und mache hier Französisch. Da habe ich Latein gelernt, in Anführungszeichen.
Also wärst du noch nie auf der Reeperbahn mit irgendwelchen fremden Leuten und ist auch ein anderes Thema.
Ja, damals war man noch anders, ne? Da vielleicht war das Selbstbewusstsein noch nicht da. Okay, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Latein, ganz kurzer Exkurs. Erstes Jahr war so okay, habe ich so alles verstanden und dann kam irgendwann brach alles sehr schnell ab. Ne? Dabei habe ich irgendwo einmal vergessen, die Vokabeln zu lernen und war sowas von hart am Arsch. Ich habe gar nichts mehr gecheckt und dann war ich raus aus dem Business und habe nur noch Fünfen geschrieben, bis ich dann einen neuen Lehrer bekam. Und dieser Lehrer war eben so auch unser Deutsch-LK-Lehrer, Herr Dannemann. Und sein Sohn, Benjamin Dannemann, war ein guter Freund von mir. Das heißt, der Lehrer selbst war mir positiv gesonnen. Und ich durfte immer als einziger, es war mir fast schon unangenehm, durfte ich Well Hidden natürlich ein Übersetzungsbuch rausholen während der Lateinklausur.
Nein!
Doch, doch. Und ich suchte, wenn so eine Klausur, sagen wir, die ging vier Stunden, dann habe ich zwei Stunden lang in diesem Buch gesucht, bis ich diesen Text gefunden habe. Dann habe ich ihn haargenau abgeschrieben. Ja? Haargenau abgeschrieben, auch gerne auch mal zu viel. Ja, mal zu viel. Weißt du, dann stand unten drunter, sehr frei übersetzt. Ja? Und dann kam der Grammatikteil 5. Und dann habe ich immer insgesamt immer so eine 3- oder so gekriegt. Und habe auch mein Latinum bestanden dadurch.
Wir sprengen hier wahrscheinlich alle Grenzen. Aber das ist tatsächlich auch eine witzige, da habe ich auch nur ein, zwei witzige Sachen zu erzählen, zu Latein. Also, die erste Latein-Klausur in Anführungszeichen, weiß ich noch, die haben wir aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, haben wir die im Physikraum geschrieben. Ihr kennt vielleicht noch, wenn ihr auch mal im Physikraum wart, das sind irgendwie so große Tische und da gibt's so lauter so Anschlüsse und so ein Gasanschluss. Und so. Ich weiß nicht mehr warum. Ich erinnere mich aber jetzt noch dran, wir haben die erste Lateinklausur im Physikraum geschrieben und jetzt kommt's. Ich hatte vergessen, dass wir die schreiben. Weil es war relativ kurz.
Ich dachte schon, habe ich versückt jetzt hier oder was? Ja,
wir hatten irgendwie 2 Wochen Latein und es gab halt irgendwie 40, na noch nicht mal, es gab 25 Vokabeln, die du halt konntest. Cornelia etiam currit, ne? Also sogar Cornelia läuft und so weiter. Also es war relativ einfach. Und jeder hat, glaube ich, in der Klausur eine 1 geschrieben. Nur mir ist erst eingefallen, als wir in diesem Raum saßen, dass wir diese Klausur schreiben. Das heißt, ich habe noch mal kurz auf dieses Vokabelheft geguckt, mir probiert, von den ersten 2 Seiten so viele Vokabeln wie möglich zu merken und habe, glaube ich, als einziger eine 4 geschrieben. Alle anderen hatten eine 1, weil es war nun wirklich nicht schwierig, aber ich hatte es komplett vergessen. Und jetzt kommt der Drift in der letzten Lateinklausur. Latein tatsächlich war immer schwierig. Aber
hast durchgekämpft, aber. Ne?
Unsere Lehrerin, die Frau Domes, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber wenn, dann schöne Grüße an dieser Stelle. Wenn ihr zu ihr hingeht und sagt, der Dennis, sie wird auf jeden Fall, auch wenn sie im Kummer liegt, sie wird aufwachen, sie wird sich erinnern. Denn Frau Domes hat das immer wie folgt gemacht, die wollte ja auch keinen Stress. Ne, die war damals kurz vor der Rente, die wusste Latein, das mag keiner. Das heißt, die hat probiert, okay, wie kann ich denen jetzt hier so einen Happen hinwerfen? Das heißt, was sie gemacht hat, es gab in diesen Lateinbüchern immer, mir fällt gerade der Name nicht an, es gab immer so deutsche Texte, so Erklärungen. Ne? Da wurde erstmal, kam 18 lateinische Texte über Caesar und dann kam so ein Kona, ich weiß nicht, Q-Text, K-Text, irgendwie nannte sich das. Da war so eine deutsche, ein deutscher Text im Buch, eine Seite, DIN A5 und da stand dann irgendwas zu Caesar. Und dazu hat sie dann immer Referate vergeben, immer natürlich an die schlechten Schüler und hat dann gesagt, pass auf, fass doch mal den Text zusammen. Das heißt, du hast so einen DIN A5 Text zusammengefasst auf noch die Hälfte und hast ihn dann vorgetragen so richtig und dann hat sie dir irgendwie eine 2 dafür eingetragen und dann hast du irgendwie eine 5 schriftlich und eine 5 mündlich, aber hattest eine 2 in diesen Texten und dann hast du es irgendwie noch auf eine 4 geschafft. Aber jetzt kommt der Dings, bevor jeder denkt, boah, Dennis ist so ein Idiot, das hätte er mit dem Arzt, das glaube ich ihm nicht. So, jetzt kommt's. Letzte Prüfung, Latein, Abitur. Das war die Abiturphase, ne? 11.2 oder was hat man letzte Lateinklausur. Latein immer mega schlecht bei uns. Ich hau einen raus, ne? Ich sitz da, ich denk, das ist die letzte Lateinklausur. Ich schreib wie ein König. Es gibt ein Dinger zurück. Alle Klausuren werden ausgeteilt, nur nicht meine. Dennis, du kommst mal nach vorne zu mir. Ich so, fuck, ey. Letzte, mit 0 Punkten oder was abgeschlossen. Das ist ja, Dennis, was war denn da los? Ich sag so, ja, weiß auch nicht. Also, Latein muss man auch sagen, manchmal hast du Glück, manchmal haben die anderen Glück, ne? Und dann schätze ich tatsächlich raus, nachdem ich immer eigentlich 5 oder 6 nicht ganz oft, aber 5 meistens geschrieben habe, hatte ich in der letzten Klausur eine 3-, die zweitbeste Klausur der ganzen Klasse. Und meine Lehrerin konnte es nicht glauben. Sie hat, kannst du doch sagen und sowas? Ich so, nee. Dann bei der Abi-Feier.
Wie kannst du das sagen, ob
ich beschissen hab? Dann Abi-Feier. Ich stehe wieder mit Frau Domes am Buffet. Ich einen Teller, mega Brand, ich glaube, damals habe ich gar nicht so viel Alkohol getrunken. Aber mega Hunger auf jeden Fall. Wir haben da ein bisschen was aufgeführt und so weiter. Frau Domes steht hinter mir. Dennis, jetzt kannst du es mir doch sagen. Ich sag, was denn? Ich wusste schon gerade, das war ja 2 Jahre her. Ich wenn der 13 macht mal Abitur, damals 11.2 war Latein. Ich so, was denn? Ja, damals, mit der Klausur. Jetzt kannst du es mir doch sagen. Ich sag, Frau Domes, wirklich nicht. Ich habe nichts gemacht. Was? Wirklich? Krass. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Also damals Latein mit einer 3-, zweitbeste Klausur des Jahrgangs abgeschlossen.
Und das soll mal heißen, eine zweitbeste Klausur. Ne? Man denkt so, Latein, da schreibt jeder eine 1. War nicht so, ne? Krass.
Das muss ich tatsächlich noch erzählen. Wir hatten einen Kollegen auch, da haben seine Eltern gedacht, oh, wir schenken dem Andreas B., nenne ich ihn hier mal, Andreas B., haben seine Eltern ihm auch so ein Übersetzungsbuch geschenkt. Und das Problem ist ja so ein bisschen, da steht Etiam Cornelia currit, also sogar Cornelia läuft. Und in diesem Übersetzungsbuch steht aber dann, das ist ja immer ein bisschen ausgeschmückt, ne? über diesem Übersetzungsbuch steht dann... Ja,
aus solchen Büchern habe ich halt meine...
Ja, genau. Und da steht dann halt nicht, ne, Etiam Cornelia currit, auch Cornelia läuft oder sogar Cornelia läuft, sondern dann in diesem Übersetzungsbuch stand dann, Cornelia trat an zu diesem Lauf und konnte sich gegen alle anderen durchsetzen. Und sowas hat er dann oft in den Hausaufgaben halt abgegeben und hat dann auch vorgelesen. Und wir hatten Tränen in den Augen. Ich würde nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere Kollege von mir in die Hose gemacht hat, weil alle haben das halt so am Graben der Übersetzung irgendwie überlegt und dann kam er und hat halt sowas vorgelesen, ne? Etiam Cornelia currit, 2 Sätze dazu und wir haben
uns alle so... Der lateinische Text so maximal eine Seite und die Übersetzung dann so 3 oder sowas, ne?
Wir haben uns so eingepisst. Und an der Stelle, alle Leute, die nie Latein hatten in der Schule, ihr habt sowas vermisst, verpasst.
Ich hatte meine letzte Klausur übrigens, da dachte ich, okay, ich kann eh nichts mehr verlieren, bin am Ende. Ich schreibe hier auch nicht mehr auf Papier, ja, ich meißel die Übersetzung in Stein, ja. Kam nicht so gut an. ja, man hätte übrigens lesen können und sowas, ne? Was ich mir, ich so, entschuldige mal, haben die damals auch so gemacht, da kann ich hier mal was reinmeißeln, ne? Ist auch mal, vielleicht auch mal ein Statement, sag ich jetzt mal, anstatt hier so auf Papier, ja? Kam überhaupt nicht gut an.
Also, nächste Woche erzähle ich, wie es bei mir in Spanisch lief, denn den Spanischkurs muss ich nur nehmen, weil mein Lieblings- und LK- und, glaube ich, auch Oberstufenlehrer den Kurs sonst nicht vollgekriegt hätte. Deswegen musste ich ein halbes Jahr Spanisch nehmen.
Hast du die Spanish Fly da gelernt?
Ich habe viel Spanisch gelernt, aber das erzähle ich nächste Woche. So, damit kommen wir noch kurz auf dieses Segment, denn das Steak Dinner, Nico, das war wahrscheinlich das beste Segment seit langer, langer Zeit. Wir haben ja schon seit Wochen darüber gesprochen, dass Chris Jericho und MJF, die haben eine Chemie zusammen. Das hat man ja auch nicht oft. Das hat man dann und wann, aber man hat es nicht oft. Und die beiden, haben wir schon gesagt, dieses erste, was sie hatten, war, glaube ich, wo sie beide aus diesen Autos ausstiegen, ne, und so ein Interview gemacht haben, haben wir schon gesagt, alter Falter, das war richtig, richtig gut. Die beiden harmonieren richtig zusammen. Und wir wissen ja, Chris Jericho, für sein Alter, ne, mittlerweile auch 50, über 50, ein fantastischer Wrestler, wie er hier auch als AEW als erster Champ das Boot gerudert hat, geleitet hat als der Le Champion. Und MJF, ich will gar nicht wissen. Also wenn wir da, glaube ich, 5 oder 10 Jahre in die Zukunft gucken, das ist jetzt schon ein Typ, der fantastisch in der Promo ist, der gut im Ring ist, der einen tollen Körper hat. Das kann nur gut werden. Und die beiden haben sehr harmoniert. Und das hat man jetzt gut aufgebaut. Und sie haben sich letzte Woche ja zu einem Steak-Dinner verabredet. Und ich war mir nicht ganz sicher, was uns hier erwartet, was uns erwartet hat, Nico. Das hat mich aber noch mal baff gemacht. Das hat mich noch mal, das hat mich überrascht, das hat mich begeistert. Das war fantastisch.
Ja, also ich bin war sprachlos. Erstmal MJF, sowieso ein reiner Guter, seine jungen Jahre schon einen Charakter zu spielen, einen Charakter spielen zu können, ne, der so authentisch rüberkommt, ja, und der so geschickt mit Wörtern umgehen kann und auch einfach so, und dazu auch noch ein verdammt guter Wrestler ist, ja. Chris Jericho hat das erkannt, macht mit ihm jetzt gerade hier ein Programm und die beiden harmonieren fantastisch. Also es ist wirklich ganz, ganz groß, deswegen auch nochmal Dank an Chris Jericho. Ne, du bist natürlich dafür da, hier AEW und ein paar neue Leute zu pushen. Orange Cassidy hat funktioniert, MJF wird 100%ig funktionieren, denn es funktioniert jetzt schon. Ja, fantastisches Segment. Also mir fehlen die Worte. Ich habe es heute Morgen, bevor ich Dynamite geguckt habe, habe ich dieses Segment auf YouTube gesehen und dachte, what the fuck, Gänsehaut. Ich musste lachen, ich musste weinen. Ich habe es heute Mittag in der Mittagspause gesehen und ich habe es mir vorhin noch einmal angeguckt, weil ich es nochmal verschickt hat an Stefan Otterpohl. Guck dir das bitte an, ne? Ganz, ganz großes Ding. Es war Comedy pur, aber nicht auf diese peinliche WWE-Art, sondern es war so mit Stil, ne? Ja. Klar war das trashig, selbstverständlich, aber
trashig so mit Niveau gut. Und so kleine Sachen. Also ich habe es mit meiner Frau so geguckt gut. Und meine Frau meinte auch so, naja, also wenn sie das bei der WWE gezeigt hätten, dann fänden es alle scheiße. Aber das war so nach ein Drittel oder sowas. Ich sag, naja, pass mal weiter auf, ne? Und dann sagte sie auch selber irgendwie eine Minute später, sagte, ja, okay, sowas hätte die WWE nie gemacht. Ich sag, das sind so feine Unterschiede. Ne? Also es ging los, zum Beispiel, beide haben einen Steak bestellt und oft ist ja so das Männlichere, ne? Boah, rohes Fleisch. Und MJF hat erstmal ein Well Done bestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Well Done
ist eine Schuhsohle, ne?
Ja, ist eine Schuhsohle und er ist aber, es passt ja halt, ne? Er ist so ein bisschen das Muttersöhnchen, der verwöhnte Blage und das Jüngchen, ne? Und dann hat man sich hochgesteigert. Jetzt muss ich mal eben Garstufen Fleisch eingeben, bevor ich da durcheinander komme. Wir haben natürlich zum ersten Mal Well Done, genau, das heißt einfach durch, ne? Bien cuit, über 64 Grad. Und dann hat Chris Jericho gesagt, ja, pass auf, also wenn der es Well Done bestellt, ich bestell's ein bisschen roher, ein bisschen blutiger, ein bisschen männlicher, ne? Hat dann ein Medium Well bestellt, was dazu geführt hat, dass wiederum MJF gesagt hat, ja, also wenn der Medium Well bestellt, dann bestell ich Medium, was dann wieder dazu geführt hat, dass Chris Jericho gesagt hat, also wenn der Medium bestellt, dann bestiel ich Medium Rare, also fast blutig, was dazu geführt hat, ne? Also man hat sich so hochgebettelt, bis dann irgendwann Chris Jericho gesagt hat, also jetzt bestell ich's Blue, also blutig, also quasi das Vieh Mut noch, wenn es bei euch auf dem Teller kommt. Und das war schon ziemlich, ziemlich großartig. Und dann haben sie aber auch gesagt, also sie haben es auch gespürt, haben gesagt, also es ist doch, warum, wir saßen jetzt hier 20 Minuten, wir haben nicht miteinander gesprochen, es ist doch diese Chemie zwischen uns. Und Chris Jericho hat es auch richtig gesagt, nächste Woche wird dieses Town Hall Meeting, also quasi diese Abstimmung darüber stattfinden. darf MJF in den Inner Circle eintreten. Und da war es ja bisher so, ne, Chris Jericho war der große Fürsprecher von MJF und der Rest war da nicht so für. Also auch darauf darf man gespannt sein. Und welche Wendung, Nico, dieses Segment dann aber genommen hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht mit gerechnet.
Also das von dir angesprochene Anfangssegment, das war schon nahezu perfekt. Ja, es war fantastisch. Und dann mir nichts, dir nichts. Ja, ich habe das Video angeklickt und hatte nicht zuvor gelesen. Ich habe mir nicht durchgelesen, was passiert da. Ne? Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann stehen die beiden auf und fangen an zu singen, meine Damen und Herren, zu singen. Und erst dachte ich, okay, das ist doch jetzt irgendwie so Playback-mäßig. So, nein, sie haben wirklich gesungen. Und es war nach feinster Oldschool-Musical-Manier haben die da ein Stück zum Besten gegeben, gesanglich sowie tänzerisch. Ich war sprachlos. Und auch jetzt fehlen mir noch die Worte. Also wer dieses Segment noch nicht gesehen hat, bitte, bitte guckt euch das an, nachdem ihr unsere Sendung zu Ende gehört habt. Aber ich gehe davon aus, dass ihr es gesehen habt. Also es war fantastisch. Ich habe es dreimal gesehen. Ich werde es mir nochmal angucken. Ganz, ganz großes Kino. Große Leistung von MJF auch, ja. Dass ein Chris Jericho singen kann, das wissen wir ja. Er mit Fozzy natürlich auch ein großer Musiker. Fozzy aber auch MJF. Fozzy heißen die, ne? Aber auch MJF, hat sich nicht blamiert, sag ich mal. Ne? Er hat als kleines Kind mal in einer Show aufgetreten und hat da einen Song gesungen. Da dachte man immer, okay, diese Szene wird man nicht zum Thema machen hier bei Dynamite. Jetzt wird es zwangsläufig mal darauf hinauslaufen. Denn er hat nun mal relativ professionell gesungen. Performance perfekt und am Ende die schöne Pointe, als sie dann wieder am Tisch saßen, die ganze Performance zu Ende war und dann beide sich eingestehen mussten, scheiße, rohes, das ist auch nochmal rohes Fleisch, das können wir nicht essen. Ne? Also wirklich ganz, ganz groß mein Highlight 2020.
Und auch hier mit der Bedienung, ne, mit der Aussprache des Namens und so weiter. Also es waren so viele kleine Sachen mit am Anfang. Chris Jericho trinkt The Bubbly, MJF trinkt einen Rotwein, der ist ihm aber auch nicht gut genug, er hat schon Besseres getrunken und so weiter. Also von vorn nach hinten so viele kleine Sachen, die einfach so viel Spaß gemacht haben. Also das kann man sich tatsächlich 2-3 Mal angucken und dann einfach nur weinen, wenn man mal wieder eine Sendung von Monday Night Raw oder SmackDown gucken muss. Also sehr,
es ist halt so anders, der Humor ist so anders und so. Klar ist dann Chris Jericho steht dahinter, das ist vollkommen klar, aber wir wissen, bei WWE hast du immer einen Vinnie Mac, der das abnicken muss. Ne?
Der kommt und der findet so, ganz andere Sachen witzig leider.
Ja, ne? Der findet halt leider R-Truth witzig, der von Ninjas gejagt wird. Wo wir noch einmal Raw ansprechen, eine Sache noch, Dennis, AJ Styles und sein neuer Bodyguard, sein großer Schatten. Das haben wir ganz vergessen.
Sehr, sehr großer Schatten.
Wo kommt der plötzlich her? Das war auch
ist ja von, der Türsteher. Das ist der Türsteher von Lucha Underground, sag ich schon. Von Raw Underground.
Von Underground, ne? Die sind aber noch tiefer im Untergrund jetzt, die Sendung. Ne? Da kommen auch keine Kameramänner mehr runter. Er ist jetzt der neue Bodyguard von AJ Styles.
Ja, also schaut euch das Segment an, wenn ihr sonst kein Wrestling schaut, auch wenn ihr gar nichts mehr schaut. Haben wir auch, ich glaube, der Julian hat das letztens gesagt, ne? Ich gucke eigentlich gar kein Wrestling mehr, ich höre euch noch euch. Geht mal out of your way und schaut euch dieses Segment an. Das ist wirklich großartig. Ich bin jetzt gespannt, wie man es macht. Ich hoffe, dass sie tatsächlich noch kein Match bei Full Gear machen, sondern ich hoffe, dass sie tatsächlich das jetzt erstmal so ein bisschen wie diese Chris Jericho und Kevin Owens Sache, dass sie das erstmal ein bisschen gären lassen. Ein gutes Bier. Da kommt die Hefe hinzu. Das wäre jetzt nächste Woche dann eben diese Abstimmung, ne? Und dann gärt das erstmal. Der Druck baut sich auf aus diesem Tank und dann irgendwann. Ich hoffe, dass sie es jetzt nicht überstürzen und.
Du kannst nicht sofort ein Match machen. Es kann höchstens sein, dass da irgendwie jemand, einer aus dem Inner Circle jetzt so pisst ist und überhaupt keinen Bock auf ihn hat, dass die dann gegeneinander antreten und eventuell einer ausgetauscht wird aus dem Inner Circle. Ja. Die größten Probleme hat der MJF gerade mit Sammy Guevara, der ja auch letzte Woche, glaube ich, diese unfassbar große Jacke tragen musste. Aber die beiden werden nicht aufeinandertreffen beim kommenden Pay-Per-View, denn Sammy Guevara wird ernsthaft noch Gottes einmal auf Matt Hardy treffen. Das Ganze.
Das kann nicht lebend enden für einen der beiden.
Wir dachten, die Geschichte wäre vorbei, weil einfach zu viele Verletzungen dort passierten. Und das Match wird stattfinden. Ein Elite-Deletion-Match, was auch immer das sein wird. Wird es ein Cinematic-Match sein?
Ich hoffe es doch. Also, dass man das nochmal ein bisschen aufgreift. Und wenn da jemand stirbt, dann kann man ihn einfach durch CGI ersetzen. John Moxley, Eddie Kingston, I Quit Match für den AEW-Champion FTR. Wird es mit den Young Bucks zu tun haben? Die haben sich hier im Triple Threat Number One Contender Match durchgesetzt. Also auch das erste Aufeinandertreffen dieser, besten Tag-Teams der Welt, werden sie seit vielen Jahren genannt. Jetzt werden wir endlich das erste Match haben. Wir haben Cody oder Orange Cassidy, die werden nächste Woche aufeinandertreffen, nochmal für den TNT-Titel, denn es gab ja ein Time-Limit-Draw, ein Unentschieden. Der Gewinner wird auf Darby Allin treffen beim Pay-Per-View und dann haben wir noch Rey Fénix oder Kenny Omega, wird es zu tun haben mit Adam Page oder Wardlow im Number-One-Contender-Finale 7. November.
Also das klingt nicht nach einem B-Pay-Per-View, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Also gerade auch.
Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die haben sich durchgesetzt haben. Ja, auch das ist ja ein Dream-Match, was man normalerweise bei einer WrestleMania in Anführungszeichen sehen wollen würde. Ja, also ich denke, dass sie da richtig nochmal auffahren werden bei dem das Pay-Per-View. Das
einzige Match, was natürlich so ein bisschen der Stinker ist, ist John Moxley gegen Eddie Kingston, weil er hat ihn ja schon besiegt. Das ist ähnlich so wie Roman Reigns gegen Jey Uso. Das führt man jetzt hier nochmal weiter. Sonst
du wirst, der Titel wird nicht wechseln da. Ne? Das ist klar.
Nein. Aber B-Pay-Per-Views gibt's in dem Sinne ja nicht, dadurch, dass es einfach nur 4 Pay-Per-Views im Jahr gibt bei AW Stand jetzt. Fantastisch. Also ganz, ganz viel Sachen, die ihr heute erfahren habt. Auch ein bisschen was zum Thema Wrestling. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit der Review zu Hell in a Cell, mit der Vorschau zu Full Gear und www.kicktipp.de/WWE ist das Kicktipp-Tippspiel für die WWE und wenn unser Freund, DH Richter, uns vielleicht auch nochmal hier was einsenden würde für Full Gear.
Das oder vielleicht so Zahnräder. Full Gear.
Ich sowas, ne? Bin mir relativ sicher, unserem Freund DH Richter, dem fällt da was ein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, ich muss unfassbar hart pissen, meine Damen und Herren. Du wahrscheinlich auch in diesem Sinne. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich hab's schon laufen lassen. Bam. Zip.